Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder die Gelegenheit haben, über die Finanzkrise und die Schuldenkrise nachzudenken. Manche kommen vielleicht, weil sie denken, dass ihre persönliche Finanzkrise gelöst werden könnte. Aber darum geht es heute Abend nicht. Ich kann Ihnen auch heute Abend nicht helfen, dass Sie mehr Geld im Portemonnaie haben. Es geht mehr um die Finanzkrise, die wir so in unserer Weltgeschichte heute haben. Eine kurze Frage, wer von Ihnen war denn gestern Abend nicht da? Eieieiei, das ist ja mehr als die Hälfte. Ja. Denn wir hören heute ein bisschen was anderes als gestern Abend. Ich kann ein bisschen was wiederholen, aber wenn Sie das gerne wissen möchten, was wir gestern gesprochen haben, denn gestern war das schon wichtige Informationen, das können Sie dann gerne, Sie können die Videos bekommen von dem gestrigen Abend, das können Sie dann gerne nochmal nachschauen. Gut, aber ich denke, das, was wir heute Abend anschauen wollen, ist genauso wichtig oder noch wichtiger sogar von dem, was, was so in der Weltgeschichte heute in dem Bereich passiert. Heute Abend lautet das Thema, radikale Veränderungen stehen bevor. Das heißt, heute werden wir über das reden, also gestern war vor allen Dingen so ein bisschen die Vergangenheit, was ist bis jetzt geschehen, was ist mit der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise, der Schuldenkrise und der Eurokrise und Griechenlandkrise so alles gewesen und wo stehen wir jetzt und warum ist das alles so? Heute geht es vor allen Dingen um die Frage, wie geht es weiter? Das möchte ja jeder gerne wissen, was die weiteren Entwicklungen sein werden. Ganz kurz nochmal zum gestrigen Thema. Gestern war das Thema auf dem Weg in die Welt von morgen. Wir hatten zunächst einmal gesprochen von dem Zerfall der gegenwärtigen Weltordnung. Wir haben gesehen, dass eigentlich unser ganzes Weltwirtschaftssystem auf dem Bretton Woods-Vertrag basiert. 1944 haben sich die wichtigsten Staaten der Welt getroffen und haben Verträge gemacht, wie die ganze Weltwirtschaft und die Finanzsachen ablaufen sollen. Und Bretton Woods war sozusagen der Standard, der ist 1973 dann geändert worden, als die Ölkrise kam und der Goldstandard aufgegeben worden ist. Die US-Dollar und die US-Wirtschaft war die Weltleitwährung und die weltbeherrschende Wirtschaft. Aber wir sehen, dass seit der Finanzkrise Amerika diese Vorrangstellung verloren hat. Amerika ist nicht mehr die Weltwirtschaft. Sie sind auch politisch nicht mehr diejenigen, die das Sagen haben. Und finanziell sind sie am Rande des Bankrotts. Und militärisch, sie haben selbst manche Militärschläge nicht mehr geführt, aus finanziellen Gründen, weil sie es nicht leisten können. Ja? Man ausgerechnet allein der Irakkrieg hat den Amerikanern 2 Billionen US-Dollar gekostet. Stellen Sie sich vor, man hätte mit dem Geld den Hunger in der Welt gestillt. 2 Billionen. Ich glaube, pro Tag haben Sie gesagt, irgendwas mit 200 Millionen hat es pro Tag gekostet. Ja, und das dann eben, das ging ein paar Jahre. Ja, wenn man sich dann ausrechnet, wie teuer das geworden ist insgesamt. Was hätte man mit dem Geld Gutes tun können? Aber so ist das. Und deswegen, weil Kriege heute teuer sind, haben die Amerikaner kein Geld mehr. Vielleicht ist es auch gut so, dass sie kein Geld mehr haben. Weil sonst wird vielleicht noch mehr in der Welt an schwierigen Situationen da sein. Ja. Die Übergangszeit haben wir gesehen. Wir haben momentan 3 Blöcke in der Welt. Auf der einen Seite haben wir die BRIC-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, die wirtschaftlich immer stärker werden und wenn nichts passiert, in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren die westliche Welt überholt haben werden. Ja, da werden sie stärker als Amerika und Europa zusammen sein und irgendwann werden sie das Ganze übernehmen. Wir haben Amerika, die BRIC-Staaten wollen momentan eine neue Weltleitwährung, ein neues Weltsystem, neue Spielregeln haben. Die Amerikaner sagen nein, weil sie noch die Herren bleiben wollen über das ganze System. Und die Europäer sind noch die Vasallen der Amerikaner. Sie machen noch mit, was die Amerikaner machen. Obwohl sie sich wirtschaftlich immer mehr an den Osten orientieren, weil Amerika geht runter, der Osten geht rauf. Und deswegen sagen die Europäer, wir müssen mehr Richtung Osten, da haben wir freie Märkte, da können wir unsere Autos besser verkaufen und unsere Maschinen. Und das wollen die Amerikaner nicht, deswegen haben sie eben auch, versuchen die Amerikaner zwischen Europa und Russland einen Keil zwischenzuschieben. Deswegen der Irak, nicht Irak, die Ukraine-Krise ist, der Grund ist der, weil die Amerikaner hier zwischen Russland und Europa und Deutschland vor allen Dingen einen Keil zwischenschieben wollen, dass da Feindbilder entstehen und die nicht zusammenarbeiten. Wenn die Amerikaner wissen, wenn Deutschland und Russland zusammenarbeiten, dann sind sie außen vor und dann geht es ihnen schlecht. Ja, denn die deutsche Ingenieurskunst mit den russischen Rohstoffen, die das kombiniert, ist eigentlich unschlagbar. Ja. Und deswegen versuchen sie das zu torpedieren. Und auf jeden Fall haben wir auch gestern schon gesehen, die Übergangszeit, die wir jetzt haben, ist halt eine Zeit, wo die alte Weltordnung nicht mehr da ist. Wir haben keinen Weltführer mehr. Amerika ist nicht mehr die Weltmacht. Auf dem Papier schon noch, aber de facto nicht mehr. Sie geben nicht mehr vor, was gemacht wird. Und deswegen ist momentan ein Machtvakuum da. Und jeder macht, was er will. Jeder versucht irgendwo das Beste rauszumachen. Die Russen sagen, unsere Chance, wir machen einen starken Mann. Die Europäer versuchen zu jonglieren und hier irgendwo wirtschaftlich stark zu werden, ja, was sie auch momentan recht gut schaffen, jedenfalls Deutschland. Und es, ja, jeder versucht das Beste. Aber es ist eine schwierige Situation, weil dieses Machtvakuum, diese Übergangszeit, eine Unsicherheit gibt. Im Kalten Krieg wusste man genau, da und da, Feindbilder waren abgesteckt und es war alles relativ stabil, auch wenn es eben feindlich alles zuging. Nach 1990 bis 2010, 30 Jahre, war es auch relativ stabil. Amerika war die Weltmacht und was sie sagten, wurde gemacht und das, alle haben sich dann gerichtet und es ging. Aber jetzt, seit 6-7 Jahren, ist das nicht mehr so. Und das ist etwas sehr Schwieriges. Die neue Weltordnung, haben wir gesehen, dass hier eine neue Weltordnung im Gespräch ist. Der Papst hat sie gefordert in der Enzyklika Caritas in Veritate 2009. Und auch Politiker und auch Wirtschaftsfachleute haben sie gefordert, dass sie kommen müsste. Eine neue Weltordnung, eine neue Weltregierung in dem Sinne, ja. Und wir hatten gestern Abend gesehen, eine Prophetie auch noch, dass Gott in der Prophetie einiges gesagt hat. Die Bibel sagt einiges voraus. In der Bibel haben wir Prophezeiungen beschrieben von der ganzen Weltgeschichte, von damals, vom Reich Nebukadnezar bis heute. Und es hat sich genau alles erfüllt. Die ganzen Weltreiche wurden vorausgesagt, aber darüber werde ich nachher noch ein bisschen was sagen, wenn wir auch heute dazu kommen. Der heutige Abend lautet, radikale Veränderungen stehen bevor. Wir haben drei Themen heute Abend. Erstens die Globalisierung, zweitens die Weltregierung und drittens die biblische Prophetie. Zum Ersten, die Globalisierung. Es gibt Globalisierung momentan auf drei Ebenen. Die Globalisierung der Wirtschaft, die Globalisierung der Politik und die Globalisierung der Religionen. Wir haben gestern schon über die ersten beiden gesprochen, dass die Wirtschaft globalisiert hat, die Staaten noch nicht. Und deshalb ist momentan die Wirtschaft stärker als die Staaten. Und Dr. Weizsäcker sagte vor einigen Jahren in dem Referat, das er gehalten hat, auch der Staat muss globalisieren, damit er mit der Wirtschaft wieder mithalten kann und wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird zwischen Wirtschaft und Politik. Das heißt, die ersten beiden, da können Sie auch jederzeit, jeden Tag in der Zeitung lesen, wer wieder globalisiert und wo Edeka wieder irgendwelche anderen aufkauft und wer wieder was. Ja. Es ist momentan, dass immer mehr Superkonzerne entstehen, die und der Mittelstand und die kleinen Betriebe immer mehr unter Druck kommen und kaputt gehen. Es ist so gewollt. Auch unsere ganze Steuerpolitik und alles geht in diese Richtung. Ja. Was ich heute abends ein wenig stärker beleuchten möchte, ist die Globalisierung der Religionen. Darüber haben wir wenigstens was gehört. Aber das ist auch interessant und wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe übrigens noch ein Gedicht gefunden, was zum gestrigen Abend noch ganz gut passt, wo es um die Finanzkrise geht. Da heißt es, ich lese es einfach mal vor, wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer bei fast bei allen. Aber manche blühen auf, ihr Rezept heißt Leerverkauf. Leerverkauf heißt, dass die Leute was kaufen, was ihnen gar nicht gehört und dass sie das erst manchmal etwas verkaufen und erst hinterher kaufen. Also sie kaufen etwas um 9.10 Uhr und um 9.20 Uhr kaufen sie es eigentlich erst. Also wenn ein fallender Kurs ist, dann willst du normalerweise, wenn du was kaufst und das später verkaufst, Verlust machen. Aber sie können im Computer das erst verkaufen und dann kaufen. Das heißt, und damit machen sie bei fallenden Kursen auch Gewinne. Das heißt, also Leerverkäufe, also das gehört ihnen eigentlich gar nicht und trotzdem verkaufen sie schon. Ja. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, den sie brauchen, echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen. Und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus. Trifft es hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden? Da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat, die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite und das bringt erneut Profite. hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen. Und das ist ja das Feine ja, nicht nur in Amerika. Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen, ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird bisschen Krieg gemacht. Das sind so ein bisschen die Prinzipien im Reinform. Manchmal muss man drüber schmunzeln, wenn es nicht so ernst wäre. Ja, was so in unserer Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik passiert. Gut, das Thema jetzt, Globalisierung der Religionen. Das haben wir auf zwei verschiedenen Gebieten. Auf dem Gebiet der Ökumene und dem Gebiet des Synkretismus. Ökumene bedeutet eine Globalisierung, ein Zusammengehen der christlichen Kirchen. Und Globalisierung in der Synkretismus ist ein Zusammengehen der Weltreligionen. Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Islam, Christentum und so weiter. Das wollen wir uns jetzt nacheinander einmal anschauen, was dort so alles abläuft. In der Ökumene haben wir interessante Entwicklungen in der letzten Zeit. Was ist überhaupt Ökumene? Ökumene heißt, dass man versucht, zusammenzuarbeiten oder, wenn es gut läuft, auch irgendwann mal sich wieder zu vereinigen, die Kirchen zu vereinen. Denn eigentlich wollte Jesus ja nur eine Kirche, es gab nur eine Urgemeinde. Und heute gibt es über 30.000 verschiedene Kirchen und Konfessionen und Denominationen. Und man arbeitet zusammen und die Protestanten, für sie ist Ökumene, man trifft sich auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Das heißt, man guckt, was glauben wir denn gemeinsam? Und die Sonderlehren, die jeder hat, die muss man halt ein bisschen zur Seite schieben, am besten unter den Tisch, in den Teppich kehren und nur noch das betonen, was man gemeinsam hat. Und vor allen Dingen, man darf nicht das kritisieren, was die anderen anders machen als man selbst. Und vor allen Dingen darf man gar nicht Schäfchen stehlen. Das heißt, dass man Werbung macht bei anderen Kirchen für seine eigenen Sachen. Das Problem ist nur, dass in der letzten Zeit, ist mein Eindruck, dass der kleinste gemeinsame Nenner, den man noch sucht, immer kleiner wird. Dass es immer weniger gibt, wo man noch gemeinsam hat. Aber das Problem ist natürlich auch das, weil Deutschland ein Land ist, was in einer nachchristlichen, einer nachkirchlichen Ära ist, der christliche Glaube generell immer mehr unter Verruf gerät. Aber ich denke weniger die Bibel, sondern mehr die Kirchen. Denn wenn wir uns mal anschauen, der Ruf der Kirchen ist heute doch sehr ramponiert. Ich muss nur an den Thebat von Elst erinnern. Ja, gerade gestern oder vorgestern war wieder irgendwas in den Nachrichten gewesen. Ja, da haben sie, wo war das nochmal? In Limburg, glaube ich. Ne? Haben sie doch da das geschätzt. Ja, und die haben geschätzt, dass das, glaube ich, fast 5 Millionen weniger wert ist, als sie überhaupt bezahlt haben für die ganzen Sachen. Ne? Also das sind erstaunliche Sachen, die da ablaufen. So, ne? Oder auch der Missbrauchsskandal. Es gibt so viele Dinge, die irgendwie in den Kirchen schieflaufen. Und immer mehr Leute aus den Kirchen austreten. In Deutschland, wir sind ein nachkirchliches Land. Und bei manchen Jugendlichen, wenn man heute auf der Straße fragt, wer Jesus Christus war, dann sagen sie, Jesus, ist das ein Rockstar oder ist das ein Fußballspieler oder wer ist denn das? Ja, die haben manchmal keine Ahnung mehr, wer Jesus gewesen ist. Ja, wenn man sagt, Weihnachten, da ist Jesus geboren worden oder man feiert es jenes, oder meint es zu feiern, dann weiß das auch kaum noch jemand von den Jüngeren. Also für die Protestanten heißt es der kleinste gemeinsame Nenner. Für die Katholiken heißt Ökumene, alle kommen zurück in den Schoß der Mutterkirche. Alle werden wieder katholisch. Das ist das, was die Katholiken darunter verstehen. Doch. Ja, wenn man mal schaut, die Katholischen, ich habe gleich ein paar Zitate da, ne, da wo ich das zeige. Ne? Genau. Aber die sagen das. Genau. Und was die Katholiken sagen, meinen sie jetzt?
Ja, dass sie das
sagen,
das ist
genau, richtig, genau. Aber es ist richtig.
Die ganze Kindes, die ich gar nicht genau. Denken, ist nur der Katholische.
Genau, natürlich, richtig. Ganz genau. Ganz genau. Richtig, richtig. Und deswegen sagen sie ja, das Problem bei den Katholiken ist, sie sagen, nur diesen autorisiert, kirchliche Handlungen durchzuführen, die sich zurückverweisen können bis auf Jesus. Jesus hat dem Petrus die Vollmacht gegeben, Petrus hat dem nächsten Nachfolger gegeben und so hat jeder Nachfolger das weitergeben und deswegen können sie nachweisen, dass ihre Päpste und Bischöfe alle diese apostolische Sukzession, diese Rangfolge von Jesus die Vollmacht bekommen haben. Und wer das eben nicht hat, die Evangelischen und die anderen, die dürfen eben keine kirchlichen Handlungen durchführen. Deswegen sagt auch die katholische Kirche, wer nicht katholisch ist, wird nicht gerettet. Das Heil gibt es nur in der Kirche und nur durch die Kirche, weil die Kirche das Heil spendet. Das ist die katholische Lehre. Ne? Natürlich glauben wir das nicht. Ich glaube das nicht, weil die Bibel die Grundlage ist und nicht irgendwelche Traditionen irgendwelcher Kirchen. Die Bibel ist das, was das ist. Ja. Wir müssen unterscheiden immer, sage ich heute, zwischen dem, was die Kirchen machen und sagen, und dem, was die Bibel sagt. Denn die Bibel ist der Maßstab für unseren Glauben, für unser Leben und nicht, was irgendwelche Pastoren, irgendwelche Kirchen oder irgendwelche Menschen oder Konzilien sagen. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, was in den letzten Jahren so geschehen ist auf diesem Gebiet. 1999 gab es am 31. Oktober eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Warum gerade am 31. Oktober? Was ist denn da geschehen? Ist der Reformationstag? Natürlich, der Reformationstag ist das. Da hat Luther die Thesen, 95 Thesen, an die Tür in Wittenberg, an die Tür von Kirche in Wittenberg geschlagen. Und das ist ja der Reformationstag, den die protestantische Welt jedes Jahr feiert. Und was war denn der Auslöser der Reformation? Das von Martin Luther, warum hat er die Reformation, warum hat die 95 Thesen da herangeschlagen? Ablasshandel, genau. Und worum ging es beim Ablasshandel? Um Geld, richtig. Und zwar geht es um die Frage, wie werde ich gerechtfertigt? Wie kann ich erlöst werden? Kann ich durch Geld bezahlen meine Sünden Vergebung bekommen? Und damals war ja der Tetzel unterwegs und der hat dann gesagt, wenn ihr Geld spendet, dann bekommt ihr dadurch eure Sündenvergebung. Ja, und sogar zukünftige Sünden können euch vergeben werden. Ja? Und Luther hat gesagt, das kann da nicht sein. Luther war ja Katholik und er hat gesagt, das kann da nicht sein. In der Bibel steht, wir werden Vergebung bekommen durch Jesus Christus, wenn wir zu Jesus beten. Und wir können dann nicht Geld bezahlen, für unsere Sünden zur Vergebung zu bekommen. Und deswegen war der Ablasshandel und dahinter die Frage der Rechtfertigung. Die Bibel sagt, wir werden erlöst allein durch den Glauben. Wir haben übrigens die vier Solas der Reformation. Sola Scriptura, Solo Christo, Sola Fide und Sola Gratia. Das heißt, die Grundlage des Glaubens ist allein die Schrift, Sola Scriptura. Wir werden erlöst allein durch Christus, Solo Christo. Wir werden erlöst allein durch den Glauben, Sola Fide, und allein aus Gnade, Sola Gratia. Und alle protestantischen Kirchen haben diese vier Solas. Weil die katholische Kirche damals gesagt hat, oder immer noch sagt, wir werden erlöst durch Christus plus eigene Werke. Und es ist nicht Glaube allein, sondern Glaube plus eigene Werke. Du musst Werke tun, damit du erlöst wirst. Und sie sagten auch nicht, die Bibel ist die Grundlage, sondern die Tradition der Kirche steht über der Bibel. Deswegen hat die Kirche das Recht, die Bibel zu verändern. Während die Reformatoren sagten, nein, die Bibel ist der oberste Maßstab. Und da die Rechtfertigungslehre der Auslöser der Reformation war, bei Luther, bei Calvin, bei Zwingli, bei Wycliffe, bei allen, haben sie jetzt eine gemeinsame Erklärung herausgegeben. Das Problem war nur, sie glauben immer noch Verschiedenes. Die Katholiken glauben immer noch, wir werden erlöst durch Glaube plus Werke, und die Evangelischen glauben immer noch, wir werden erlöst allein durch den Glauben. Wie kann man jetzt eine gemeinsame Erklärung herausbringen? Sie haben das geschrieben und wieder verworfen, und dann wollten die einen nicht, dann wollten die anderen nicht, und die Zeit drängte, sie wollten es ja rausbringen am 31. Oktober. Und da hat sich einer hingesetzt und hat das neu geschrieben. Wissen Sie, wer das war? Das war der klügste Kopf der katholischen Kirche, Josef Ratzinger. Damals noch der Präfekt der Glaubenskongregation, ja, noch kein Papst. Der hat das neu geschrieben und der hat das so geschickt formuliert, dass beide ihre Version darin wiederfinden konnten. Also so schwammig formuliert. Ja. Und dann stand im Anhang drin, aber wir Katholiken glauben das so und wir Protestanten glauben das so. Also mit anderen Worten, sie haben ein gemeinsames Dokument rausgebracht, wo sie nach außen hin zeigen, wir glauben das Gleiche, aber de facto ist das gar nicht so. Glauben sie immer noch jeder was anderes. Wenn man die Anhänge liest. Aber sie wollten nach außen zeigen, welches Signal ging davon aus. Wenn die Kirchen sich in der Rechtfertigungsfrage einigen würden, wäre damit die Reformation überflüssig. Und wenn die überflüssig wäre, dann könnten alle Evangelischen wieder katholisch werden, weil man ja dann die gleichen Glauben hätte, wie man gerettet wird. Ist aber nicht so. Das Problem ist nur, dass die Evangelischen das immer weniger erkennen, weil sie durch die liberale Theologie immer weniger dass die Bibel kennen und verstehen und sich immer mehr der katholischen Seite annähern. Die Katholiken haben in der Ökumene-Frage Dogmen. Und die Dogmen sind unveränderlich. Sie können davon nicht abrücken. Die können zwar anders neu formulieren, aber die Inhalte sind nicht veränderlich. Und deswegen, wenn sie jetzt diskutieren in der Ökumene, dann geben die Katholiken keinen Millimeter nach. Aber alle paar Jahre tun die Evangelischen wieder einen Schritt auf die Katholiken zugehen und irgendwann werden gleich sehen, wie das ausgeht. Wohin das führt. Ja, wer sich durchsetzt am Ende. Hier habe ich übrigens, hier so sieht das aus, das Dokument, unterzeichnet von dem Lutherischen Weltbund und dem päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Ja, am 31.10.1999 unterschrieben. Von der katholischen Kirche, dem Lutherischen Weltbund und einige Zeit später auch von dem Methodistischen Weltrat. Und hier ist so ein Text, der dabei steht. Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist. Die Freiheit, die er gegenüber den Menschen und den Dingen der Welt besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil hin. Das heißt, dass als Sünder steht er unter dem Gericht Gottes und ist unfähig, sich von sich aus Gott um Rettung zuzuwenden. Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade. Das ist eine Formulierung, wo die Protestanten sagen, ja, hier steht's doch, allein aus Gnade werden wir gerettet. Die Katholiken sagen, naja, Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade, aber nicht die Erlösung. Denn die Erlösung bedeutet Rechtfertigung plus eigene Werke. Also die haben eine Formulierung gebraucht, wo ein evangelischer Christ, wenn er das liest, andere Gedanken hat, als die Katholiken, die jetzt ihre Version darin lesen. Sie sagen, Erlösung ist Rechtfertigung plus eigene Werke, aber die Rechtfertigung geschieht aus Gnade. Aber die eigenen Werke eben nicht aus Gnade. Ja? Sie sagen eben, die Rechtfertigung ist nur die eine Seite der Erlösung. Von daher also ist es so geschickt formuliert, dass jeder irgendwo seine Sachen wiederfindet. Und der Anhang, da steht wie gesagt dann drin, was es wirklich ist. Ja, dann haben sie 1999 eine gemeinsame Erklärung rausgebracht. Menschen brauchen den Sonntag, weil der Sonntag eben halt etwas ist, was die Kirchen verbindet. Zwischen vielen Trennenden ist eben der Sonntag was Verbindendes. 2003, der erste ökumenische Kirchentag in Berlin, sehr interessant war. Eines der Hauptpunkte, der Streitpunkte ist die Frage des Abendmahls. Die Katholiken glauben, dass das Abendmahl, die Messe, ein neues Opfer ist. Dass Jesus sich vom Himmel wieder herabbegibt und sich jedes Mal neu opfert. Dass sich das Brot in den echten Leib Jesu verwandelt und man isst den echten Leib Jesu. Es schmeckt zwar wie Brot, aber es ist der Leib Jesu. Eine Verwandlung findet statt. Während die Protestanten glauben, es ist ein Symbol, beziehungsweise es ist nur symbolisch der Leib Jesu. Oder nur, ja. Und so ist es ja auch. Genau, richtig. Und jetzt ist Folgendes, weil die Katholiken das eben anders glauben, sagen die Katholiken, man darf nicht mit der Evangelischen gemeinsames Abendmahl haben. Weil die einen falschen Glauben darüber haben. Und hier hat auf diesem Kirchentag ein katholischer Priester das Abendmahl mit einem evangelischen Christen zusammengehalten, weil er meinte, das ist ein ökumenischer Kirchentag, machen wir es einfach. Und was ist mit dem geschehen? Der ist vom Dienst suspendiert worden. Ja. Also von daher sind Dinge, die hier ablaufen, das ist schon interessant, daran sieht man, dass die katholische Kirche von ihrer Richtung überhaupt nicht abweicht. Übrigens, wenn ich über die Kirchen hier spreche, ich rede über die Systeme. Es gibt in jeder Kirche Menschen, die sind offen, aufrichtig, bekehrt, sind erlöst. Ja? Denn wir werden nicht erlöst durch eine bestimmte Kirche, wir werden erlöst durch Jesus Christus, wenn wir an Jesus glauben. Ja? Deswegen, es geht hier um die Systeme. Ja, um die Lehrgebäude, um das, was sie tun, über die Kirchenpolitik und nicht um die einzelnen Menschen. Das muss man unterscheiden. Ja. Denn die Eröffnungsrede von Benedikt XVI., als er Papst wurde 2005, hat er deutlich gesagt, mein erstes Ziel ist es, die Einheit der Kirchen, Christen herzustellen und auch mit anderen Religionen Kommunikation aufzunehmen, um einen Zusammenschluss der Religionen herbeizuführen. Dann 2005 gab es einen Kongress in Bari in Italien und da hat Bischof Eero Huivinen, das ist der leitende Bischof der protestantischen Kirche in Finnland, Folgendes gesagt. Ich habe ein ganz langes Zitat über mehrere Seiten, aber ich habe nur die wichtigsten Sätze rausgeschrieben. Da sagt er, Wir finnischen Lutheraner wollen der katholischen Kirche Christi angehören, erklärte Helsinkis lutherischer Bischof Eero Huivinen am Mittwoch beim italienischen Eucharistischen Kongress in Bari. Mit ganzem Herzen wünsche ich mir, jenen Tag vorwegnehmen zu können, an dem Lutheraner und Katholiken wieder auf sichtbare Weise miteinander vereint sind. Und er hat dabei ausgeführt, weil er sagte, die Eucharistie ist, das Abendmahl ist wirklich, wie das die Katholiken sagen, ein Sakrament, das Sakrament des Opfers Jesu, und deswegen können wir auch wieder gemeinsam zusammengehen. Das heißt, mit anderen Worten, die Lutheraner übernehmen hier katholische Lehren und sagen, weil wir jetzt die gleichen Lehren haben, können wir ja wieder zusammengehen. Also, in Richtung mit kleinster gemeinsamer Nenner ist hier nichts, sondern, was sagt er? Er sagt nicht, die Katholiken sollen protestantisch werden, er sagt, die Protestanten sollen katholisch werden. Das heißt, das haben über Jahrzehnte die Katholiken gefordert und jetzt fordern das die Evangelischen selbst, die Lutheraner selbst. Das heißt, er spricht das aus, was viele denken in der lutherischen Kirche. 2005, der 20. Weltjugendtag in Köln. Das war Benedikt der 16., kurz nach seiner Wahl als Papst. Und da heißt es im WDR.de vom 19.08.2005, bei einem ökumenischen Treffen sagte Benedikt der 16., die Wiedererlangung der vollen Einheit der Christen habe er zu einer Priorität seines Pontifikats erhoben. Diese Einheit besteht unverlierbar in der katholischen Kirche. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirchen in Deutschland, EKD-Bischof Wolfgang Huber, sah nach dem Treffen mit dem Papst hoffnungsvolle Signale für Fortschritte im ökumenischen Gespräch. Also was sagt der Papst hier? Die Einheit der Christen, die er anstrebt, wie kommt die? Unverlierbar in der katholischen Kirche. Mit anderen Worten, alle werden katholisch, sagt er hier. Das ist Ökumene. Alle werden katholisch. Das ist Ökumene, was der Papst hier sagt. Und was sagt der evangelische Vorsitzende? Wir haben einen großen Fortschritt gemacht in der Ökumene. Also entweder verstehen sie nicht, was hier läuft, oder sie machen bewusst die Augen zu. Der Papst sagt, alle sollen katholisch werden, und er sagt, wir haben einen großen Fortschritt gemacht. Im Gespräch der Ökumene. Irgendwas läuft ja schief. Dann haben wir Papst Franziskus 2013. Ich habe ein paar Jahre übersprungen jetzt. Würde zu weit führen, das alle Einzelheiten hier noch aufzuführen. Er sagt Folgendes. Ich will meinen festen Willen bekräftigen, nach dem Vorbild meiner Vorgänger weiterzugehen auf dem Weg des ökumenischen Gesprächs. Den Vertretern des jüdischen Volkes, mit dem uns ein spezielles geistliches Band vereint, versichere ich, das brüderliche Gespräch fortzusetzen, zu dem das Konzil uns gedrängt hat und das in den letzten Jahrzehnten schon viele Früchte getragen hat. Ich grüße auch alle anderen Vertreter von Religionen, vor allem die Muslime, die den einen lebendigen und barmherzigen Gott anbeten. In eurer Anwesenheit sehe ich ein greifbares Zeichen für den Willen, im gegenseitigen Respekt und in der Zusammenarbeit für das Gemeinwohl der Menschheit zusammenzuarbeiten. Was sagt er hier? Er hat zwei Stoßrichtungen. Sein Programm ist erstens die sichtbare Einheit aller Kirchen durch die Ökumene und zweitens die Zusammenarbeit und Zusammenführung aller Religionen. Vor allen Dingen, er spricht hier die Juden und die Moslems an. Jetzt ist mal die Frage. Jesus hat ja deutlich gesagt, er möchte, dass seine Kinder, seine Kirche eins ist. Die Einheit ist wichtig. Er betet darum, dass alle eins sein möchten. Das ist ein hoher Wert in der Christenheit, die Einigkeit und Einheit. Aber die Frage der Wahrheit ist auch wichtig, dass man die Wahrheit hat und lehrt und glaubt und hochhält. Die Frage ist jetzt, was ist wichtiger? Die Wahrheit oder die Einheit? Die Wahrheit? Warum? Ich glaube auch, dass die Wahrheit wichtiger ist. Für Martin Luther war die Wahrheit wichtiger. Wenn für ihn die Einheit wichtiger gewesen wäre, hätte er auf dem Reichstag in Worms gesagt, liebe Leute, was ich erkannt habe, ist alles wahr. Ich habe die Wahrheit gepredigt, erkannt, veröffentlicht. Aber da mir die Einheit der Kirche so wichtig ist, werde ich alles widerrufen, was ich gesagt habe. Damit es keine Spaltung in der Kirchenheit gibt, werde ich widerrufen und werde mich unterordnen und wieder das tun, was der Papst sagt. Hat er das gesagt? Er hat gesagt, die Wahrheit ist mir wichtiger als die Einheit. Und weil die Wahrheit des Wortes wichtig ist, müssen wir das Wort festhalten. Deswegen hat er gesagt, wenn ich nicht durch das Wort und durch Vernunftgründe widerlegt werden kann, kann und will ich nicht widerrufen. Weil die Wahrheit mir wichtig ist. Und er hat die Einheit aufs Spiel gesetzt, weil die Wahrheit wichtig ist. In der Ökumene haben wir genau das Gegenteil. Hier sagt man, man muss zusammengehen und man versucht eine Einheit aufzurichten auf Kosten der Wahrheit. Das heißt, man muss Wahrheiten, biblische Wahrheiten zur Seite lassen, aufgeben, um die Einheit zu fördern und zusammenzugehen. Deswegen denke ich, ist diese Form der Einheit, der Ökumene, ein falscher Weg, ein Irrweg. Eine Einheit der Kirchen ohne die Wahrheit führt immer zum Abfall, zu einer antigöttlichen Einheit. Das sind am Ende falsche Dinge, auf einmal das sind, was hier im Mittelpunkt steht. Falsche Lehren, falsche Stoßrichtung, falsche Ziele. Die Frage wäre, wie kann man denn sonst die Einheit herstellen, wenn nicht über die Ökumene? Der Weg ist genau andersrum. Ich rufe alle Christen dazu auf, ist egal welche Konfession, ob katholisch, ob evangelisch, ob Baptisten, ob Methodisten, ob Adventisten, ist egal wer. Wenn jeder Christ die Bibel lesen würde, mit offenem Herzen, wir beten vorher um den Heiligen Geist, dass er uns führt, dass er uns das, was er in seinem Wort den Menschen damals inspiriert hat, dass er uns das zeigt, erleuchtet. Und wenn jeder mal die Brille seiner Konfession ablegt und offen ist, sich vom Heiligen Geist führen und korrigieren zu lassen, dann wird der Heilige Geist alle Christen zur gleichen Wahrheit führen. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur eine Bibel, nur eine Wahrheit. Und der Heilige Geist wird alle Christen zur gleichen Wahrheit führen. Das wird ganz bestimmt passieren. Und dann wird innerhalb dieser Wahrheit die Einheit hergestellt werden. Und das ist die Einheit, die Gott möchte. Die Einheit durch die Wahrheit. Und nicht die Einheit auf Kosten der Wahrheit. Das Problem ist nur, dass jeder seine Konfession so stark an den Traditionen seiner Konfession festhält, dass er die Bibel nur durch seine Konfession liest und nur das wiederfindet, was er an seiner Konfession findet, auch wenn es gar nicht biblisch ist. Die meisten Christen, es ist so, die Katholiken sagen ganz klar, die Tradition steht über der Bibel und deswegen sagen sie ganz klar, unsere Lehren sind nicht biblisch. Die sind kirchliche Traditionen. Die Protestanten sagen so, das Skriptura allein die Schrift. Sie sagen es zwar, sie machen es aber nicht. Denn für die Lutheraner ist Luthers Aussagen wichtiger als die Schrift. Wenn sie in der Schrift was finden, was Luther nicht gesagt hat, glauben sie Luther mehr als der Schrift. Das heißt, sie lesen die Bibel durch ihre Konfession. Durch ihre Väter. Das Gleiche müssen auch wir Adventisten. Ich sage auch, wir Adventisten dürfen nicht in die gleiche Falle tappen, dass wir sagen, wir müssen nur die Lehren verteidigen, die unsere Pioniere gesagt haben. Dann sind wir nicht besser als die Lutheraner, die Luther verteidigen. Wir müssen die Bibel ganz offen lesen. Die Wahrheit muss sich nicht verstecken. Und der Heilige Geist wird uns immer wieder neue Dinge offenbaren aus dem Wort. Alte Dinge festigen, neue Dinge offenbaren. Und wenn wir nicht mit offenen Augen das lesen, werden wir niemals wachsen in der Wahrheit und im Glauben und in Jesus. Deswegen, das ist der Weg, denke ich, wo man die Einheit herstellen kann. Aber nicht durch die Ökumene. Das ist ein falscher Weg. Tony Palmer, 2014. Am 18.02. gab es ein Treffen, und zwar der Tony Palmer und Papst Franziskus. Und zwar, es gab ein Treffen, Tony Palmer ist ein anglikanischer Bischof, der ist mittlerweile gestorben, der ist im letzten Herbst gestorben, durch einen Motorradunfall. Er war 27 Jahre lang in Südamerika und sein Mentor und geistlicher Vater war George Mario Bergoglio. Wer von Ihnen weiß, wer das ist? Der jetzige Papst Franziskus, richtig, ja, in Argentinien. Aber er war anglikanischer Bischof, obwohl er Anglikaner war, hat er trotzdem mit dem katholischen Bischof enge Kontakte gehabt. Er war Verfechter der Einheit der Christen und er ist ein Charismatiker, das heißt jemand, der auch die charismatische Bewegung, die Erneuerungsbewegung unterstützt und darin lebt und das macht. Und es gab eine Konferenz in den USA, in der City of God Community Church, da gab es ein Video, gibt es heute immer noch bei YouTube, sehr interessant anzuschauen. Über 1000 Leiter von charismatischen und pfingsterischen Kirchen waren zusammen und bei diesem Treffen hat Tony Palmer ein Video, er war vorher beim Papst gewesen und hat ein 7-minütiges Video vom Papst aufgenommen mit seinem Smartphone, hat er dann einfach nur so, hat der Papst was erzählt und hat er 7 Minuten gefilmt und hat das dann vorgespielt vor den 1000 Leuten. Und was er jetzt vorher sagt und was der Papst auf dem Video sagt, das ist unglaublich, das gab es noch nie vorher. Nein, stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein Fake Das ist eine Falschmeldung, die mal vor einem Jahr durch die Medien ging. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht.
Ehrlich?
Das ist eine Lüge. Ganz sicher. Und zwar, es gab einen südamerikanischen adventistischen, einen ehemaligen adventistischen Prediger, der ist kein Adventist mehr, und der hat das behauptet, und wir haben das recherchiert, wir haben ihm das gemeldet, und er hat das 2 Wochen später wieder widerrufen. Der gleiche Prediger hat das widerrufen. Deswegen, das ist ein Prediger, der manche Dinge, die einfach so in der Welt umherschwirren, aufschnappt, behauptet. Ganz genau, richtig. Deswegen, ich hab's am Anfang, wenn ich solche Sachen höre, sage ich immer, man muss das nachprüfen. Und dann prüfe ich das nach. Und ich habe mit mehreren Kollegen das geprüft. Und wir haben dort zu den adventistischen leitenden Stellen in Südamerika gemeldet und geschrieben. Und die haben dann nachgeforscht. Und die Beweise, die die gebracht haben, haben wir diesem Bruder dann weitergereicht. Und der hat das dann ein paar Wochen später dann widerrufen. Jawohl. Deswegen, man muss mit solchen Sachen immer ein bisschen klein halten, diese Sachen. Okay, aber gut, dass Sie das sagen, denn man muss diese Sachen ansprechen. Und gut, dass Sie gesagt haben, das müssen Sie heute, müssen Sie jetzt noch glauben. Ne? Jetzt wissen Sie, dass das anders ist. Genau, richtig. Gut, ja, also, aber finden wir dieser Tony Palmer, der hat dann Folgendes gesagt bei diesem Treffen. Man muss das Folgendes verstehen. Bis jetzt war in der Ökumene zwischen den Katholiken und Orthodoxen große Einigkeit, weil die sowieso sehr ähnlich sind. Und zwischen den Katholiken und der evangelischen Kirche war starke Einigkeit. Aber die Pfingstler, Charismatiker und Evangelikalen sind mit dem Katholizismus bis jetzt überhaupt nicht zusammen. Da gibt es große Differenzen, große gegenseitige Abneigungen. Und hier haben wir zum ersten Mal, dass hier eine Annäherung stattfindet. Nicht nur eine Annäherung, wir sehen gleich, was passiert. Tony Palmer sagte, ich zitiere jetzt wörtlich aus seiner Rede, wir wissen, dass es in den ersten 1000 Jahren eine Kirche gab, das war die katholische Kirche. Und das Wort katholisch bedeutet universal. Das bedeutet nach nicht römisch, sondern katholisch heißt universal, also allgemein. Deswegen katholisch heißt, du bist ein Katholik. Also wir sind alle Katholiken, sagt er, weil wir alle global Christen sind. Und dann war da die Teilung am Ende des ersten Jahrtausends. Es gab die Orthodoxen, Ost und West, 2 Kirchen. Dann, 500 Jahre später, hatten wir Luther mit seinem Protest. 3 Kirchen in 1500 Jahren. Und dann von dem Protest Luthers an 33.000 neue Denominationen. Und jetzt dieser Satz. Achtet auf den Satz, den er jetzt gesagt hat. Ich bin zu dem Verständnis gekommen, dass Vielfältigkeit göttlich ist. Es ist die Spaltung, die teuflisch ist. Was sagt er damit? Er sagt damit, die Spaltung von Martin Luther war teuflisch. Die Reformation war teuflisch. Satan hat das gebracht. Er stellt das, was Luther erkannt hat, das biblische Wahrheit, was er hochgehalten hat, als das Wirken Satans dar. Er sagt damit, warum? Weil für ihn ist Einheit wichtiger als die Wahrheit. Das sieht man hier ganz deutlich. Er stellt die Einheit über die Wahrheit und sagt, alles, was der Einheit nicht gedient hat, was der Einheit geschadet hat, ist Wirken Satans. Ja, das ist eine Argumentation hier. Ist nicht göttlich. Es ist die Spaltung, die teuflisch ist. Ja, die Spaltung ist teuflisch. Das heißt, Spaltung ist ja Reformation, eine Spaltung. Vielfältigkeit heißt also mit anderen Worten, er sagt, innerhalb der Kirche müssen wir Vielfalt haben. Innerhalb einer Kirche. Also Luther hätte ruhig in der Kirche bleiben können. Vielfalt brauchen wir in der Kirche, aber nicht die Spaltung. Ja? Also die kirchliche Trennung. Deswegen sagt er auch, wir müssen die Kirchen zusammentun und innerhalb der Kirche können wir die Vielfalt haben, aber nicht gespaltene Kirchen. Ja? Das meint er damit. Ökumene bedeutet das Ziel der Ökumene. Das Wort bedeutet das. Aber das Konzept ist ganz genau. Ganz genau. Also ich spreche jetzt, das Wort Ökumene hat verschiedene Bedeutungen. Ja? Es bedeutet Haus, es bedeutet eine Welt. Aber ich spreche jetzt hier von der Ökumene als ökumenischen Bewegung. Ja? Der ökumenische Rat der Kirchen. Ja? Es ist die katholische, von der wir eben gehört haben, die katholische Seite, die Einheit der Kirchen versucht herzustellen. Ja? Die ökumenische Bewegung. Ist, wenn ich das Wort Ökumene meine, meine ich es in diesem Sinne. Gut, dann sagt er weiter, das wird das Ziel sein. dass alle in der christlichen Welt zusammenkommen im Anerkennen der katholischen Kultur. Was sagt er? Was wollen alle anerkennen? Die katholische Kultur. Das ist das, worum es geht. Alle sollen katholisch werden. Macht euch hier keine Sorgen um die Lehre. Um diese Probleme kümmern wir uns, wenn wir im Himmel sind. Lasst uns hier einfach nur uns lieb haben. Es ist so einfach, oder? Wir haben uns hier alle lieb und im Himmel tun wir denn die Lehren uns ausdiskutieren. Guter Ansatz, oder? Was sagt er damit? Einheit auf Kosten der Wahrheit. Und er sagt damit, auch alle Irrlehrer können in den Himmel kommen. Und im Himmel kann Gott die dann sagen, ja, das hast du aber falsch gemacht auf der Erde. Sagt Paulus das auch? Paulus hat andere Worte in seinem Wort gebraucht. Es geht weiter. Nun, warum ist das ein historischer Moment? Weil im Jahre 1999 die römisch-katholische Kirche und die protestantisch-lutherische Kirche ein Übereinkommen unterzeichnet haben, von dem ich eben erzählt habe, das dem Protest ein Ende gemacht hat. Luther glaubte, dass wir aufgrund der Gnade durch den Glauben allein gerettet werden. Amen. Rechtfertigung bedeutet, dass Christus selbst unsere Gerechtigkeit ist, in welcher wir gemeinsam durch den Heiligen Geist in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, wir zusammen als Katholiken und Protestanten, Lutheraner, glauben und bekennen, dass durch die Gnade allein wir im Glauben an Christi Werke der Erlösung und nicht aufgrund irgendeiner Anstrengung unsererseits hier von Gott angenommen sind und den Heiligen Geist empfangen, der unsere Herzen erneuert, während er uns befähigt und aufruft hin zu guten Werken. Da kam ein Applaus von den Leuten. Dies brachte den Protest Luthers zu einem Ende. Brüder und Schwestern, Luthers Protest ist vorüber. Und so ist es auch mit eurem Protest. Luther, er sagt damit, mit dieser Unterzeichnung von 1999 ist der Protest gegen die Rechtfertigung der katholischen Kirche vorüber. Wir können jetzt wieder eins werden. Wir können wieder katholisch werden. Denn wir müssen ja alle, hatten wir am vorigen, wir müssen ja alle die katholische Kultur anerkennen. Darum geht es ja. Wenn es doch keinen Protest mehr gibt, wie kann es dann noch eine protestantische Kirche geben? Ohne Protest keine protestantische Kirche. Also auflösen. Vielleicht sind wir jetzt alle wieder Katholiken. Wir sind katholisch in einem universalen Sinne. Wir protestieren nicht mehr gegen die Lehre der katholischen Kirche über die Erlösung. Wir predigen dasselbe Evangelium. Meine Lieben, ich predige nicht dasselbe Evangelium wie die katholische Kirche. Was die Kirche sagt, ist heute immer noch genauso verkehrt, genauso unbiblisch, nicht nach dem Wort. Das Wort ist entscheidend. Und was die Kirche sagt, sie haben zwar manches ein bisschen geschickter formuliert, aber sie sagen immer noch genauso, wir werden erlöst durch eigene Werke und durch die Kirche und nicht durch Christus. Er sagt, wir sind alle wieder katholisch. Wir können katholisch werden. Meine Lieben, das ist der Trend. Die Evangelikalen sagen das jetzt, nicht die Lutheraner. Die Charismatiker, die Evangelikalen. Papst hat jetzt Folgendes. Ist auf der Videobote vom Papst sagt er jetzt Folgendes. Ich habe auch nur ein paar Auszüge gebracht. Ich habe übrigens, diese Sache habe ich ganz ausführlich gebracht, in einem Vortrag, den kann man auch draußen dann nachher erwerben, über den Papst Franziskus. Und da habe ich das ein bisschen ausführlicher beschrieben. Der Papst sagt Folgendes. Gespalten, weil es die Sünde ist, die uns getrennt hat, alle unsere Sünden. Die Missverständnisse durch die Geschichte hindurch. Es ist jetzt schon eine lange Straße aus Sünden, an denen wir alle teilhatten. Und zwar die Gespaltenheit der Christen, meinte er damals, von den Evangelischen und den Katholiken. Ich sehne mich danach, dass diese Spaltung aufhört und es Gemeinschaft gibt. Ich sehne mich nach dieser Umarmung von der Heiligen Schrift, von der die Heilige Schrift spricht, wo Josefs Brüder begannen, an Hunger zu leiden und nach Ägypten gingen, um etwas zu essen zu kaufen. Josef, der von seinen Brüdern missverstanden und betrogen wurde, aber seine Brüder begannen nach etwas zu hungern, was nur Josef ihnen geben konnte. Hier hat er gesagt, Josef und seine Brüder. Die Frage ist, wer ist Josef und wer sind die Brüder? Er sagt das zwischen den Zeilen. Wer ist Josef? Der Papst. Und die Brüder? Die Protestanten. Also, was wurde gemacht? Also die Brüder gehen nach Ägypten, um dort Essen zu kaufen. Das heißt, wo kriegen wir unser Essen? Beim Papst. Was haben die Brüder gemacht mit Josef? Verkauft. Missverstanden, betrogen. Das heißt, die Evangelischen haben die Katholiken betrogen. Und nur Josef konnte ihnen das geben, das Brot nämlich. Es geht noch weiter. Und sie kamen und beugten sich letztendlich vor Josef nieder. Also was müssen wir machen? Vor dem Papst niederbeugen. Und Josef wurde am Ende der über sie gesetzte Herrscher. Richtig? Natürlich war Josef der Herrscher über sie. Aber er will ja mal sagen, der Papst ist damit der über alle Christen gesetzte Herrscher. Das ist doch der selber hier, ja, der Papst selbst. Sie waren von ihrem Bruder getrennt, aber sie kamen und umarmten ihn letztendlich und Josef umarmte seine Brüder und er vergab seinen Brüdern das, was sie getan hatten. Wie lieb vom Josef, dass er ihn vergeben hat. So vergebe ich allen Evangelischen, dass sie mal gegen mich gewettert haben. Ich bin doch so lieb zu euch. Ich möchte euch alle umarmen. Und lasst uns zum Herrn beten, dass er uns alle vereint. Kommt schon, wir sind Brüder. Lasst uns gegenseitig eine geistliche Umarmung geben und Gott das Werk, das er begonnen hat, vollenden lassen. Das ist, was die Kirche sagt, die katholische Kirche. Der Papst ist schlau. Er hat immer gesagt, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur Josef erzählt, Josef-Geschichte erzählt. Ja. Aber er zeigt damit, wie er sich Ökumene vorstellt. Nämlich, der Papst Josef hat geherrscht. Josef war der Herrscher. Und die Brüder mussten kommen und sich entschuldigen. Das ist nicht die Ökumene, die ich denke. Es gibt ein Buch, das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Das Buch heißt Der große Kampf. Das sollten Sie unbedingt lesen. Ich habe hier ein Zitat aus dem großen Kampf. Da heißt es auf Seite 564. Die Protestanten stehen gegenwärtig, übrigens das Buch ist vor 100 Jahren geschrieben. Ich denke, es würde gestern geschrieben sein. So aktuell ist das. Die Protestanten stehen gegenwärtig den Erscheinungsformen der römisch-katholischen Welt wohlwollender gegenüber als in den früheren Jahren. In den Ländern, in denen der Katholizismus nicht im Zunehmen begriffen ist und die Päpstlichen eine persönliche Haltung einnehmen, um Einfluss zu gewinnen, herrscht eine wachsende Gleichgültigkeit gegenüber den Lehren, die die protestantischen Kirchen von der päpstlichen Hierarchie trennen. Es setzt sich immer mehr die Ansicht durch, dass wir in den wichtigsten Punkten nicht so weit auseinandergehen, wie vermutet wurde, und dass uns ein geringeres Zugeständnis in ein besseres Verhältnis zu Rom bringen werde. Es gab eine Zeit, da die Protestanten hohen Wert auf die Gewissensfreiheit legten und diese teuer erkauft worden war. Sie lehrten ihre Kinder, das Papsttum zu verabscheuen und waren der Auffassung, dass es der Untreue gegen Gott gleichkäme, nach Übereinstimmung mit Rom zu streben. Wie weit weicht die Gesinnung davon ab, die sich heute kundtut? Das heißt, der Katholizismus gibt sich ein neues Licht, aber in den Grundzügen ist er der gleiche geblieben. Konzil zu Trient, Kanon 9. Dieses Dogma, was damals verabschiedet worden ist, gilt heute noch in der katholischen Kirche. Was steht dort? Wenn jemand sagt, der Sündhafte werde allein durch den Glauben gerechtfertigt, sodass er damit versteht, es werde nichts anderes, als dass die Erlangung der Rechtfertigungsgnade mitwirke, erfordert, und es sei keinen Teils notwendig, dass er sich aus Antrieb seines Willens dazu vorbereite und bereitsam mache, der sei im Bann. Wer hat wen angeklagt? Wer hat wen beschuldigt? Konzil zu Trient, die katholische Kirche, legt auf alle Menschen den Bann, die nach der Bibel sagen und glauben, wir werden erlöst allein durch den Glauben. Und das gilt heute immer noch. Das ist bis heute nicht aufgehoben. Sie formulieren es heute ein bisschen geschickter. Der Katholizismus ändert sich nicht. Der hat Dogmen, die sind unveränderlich. Sie formulieren ein bisschen schöner. Und man wundert sich. Toni Palmer hat noch mehr gesagt. Eine Woche später, sagt er, 10 Tage später, am 28.02., als er das Video ins Internet stellt vom Papst, es ist eine theologische Tatsache, dass wir eins in Christus sind. Keine Lehre einer Denomination oder Aussage einer Kirche kann diese Einheit in Christus zerstören. Unsere Sünde ist, dass wir es nicht erlauben, dass unsere Einheit in Christus für unsere Umgebung sichtbar wird. Das heißt, er sagt, wenn wir nicht zusammengehen, ist es eine Sünde. In anderen Worten, die Einheit ist der höchste Wert und wer dem nicht folgt, sündigt. Seit 1999 ist der Protest Luthers vorüber. Wir leben in einer nachprotestantischen Zeit. Jetzt bringt er einen Vergleich mit der Apartheid. Obwohl die Apartheid offiziell in Südamerika 1991 beendet wurde, blieb der Rassismus bestehen. Das heißt, bei der Apartheid geht es um das Gesetz, aber beim Rassismus geht es um das Herz. Also die Apartheid, das heißt, das ist beendet worden, aber in den Gedanken der Menschen war immer noch der Rassismus vorhanden.
Ja, heute noch.
Jo, bis heute noch. Südamerika und Südafrika haben wir beiden. Bis heute noch, natürlich. Und jetzt überträgt er das auf die Kirchen. Er sagt, offiziell leben wir in einer nachprotestantischen Zeit, aber viele Christen leiden heute unter geistlichem Rassismus. Was meint er mit geistlichem Rassismus? Wer sind die? Diejenigen, die gegen die Ökumene sind, sind geistliche Rassisten. Das wisst ihr, wie ihr heißt. Und geistliche Rassisten ist eine starke Wertung. Also hier werden Leute in die Ecke gestellt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Liberalen doch gar nicht so liberal sind. Das klingt nicht liberal. Das klingt nach Druck. Faschismus. Ja. Hier werden Leute in die Ecke gestellt, die eigentlich unschuldig sind. Die die Wahrheit über die Einheit stellen. Das sind geistliche Rassisten, sagt er. Das ist die Sünde gegen das Kreuz sogar. Das Kreuz vereint, aber geistlicher Rassismus trennt. Wenn wir es zulassen, dass eine Lehre unsere Einheit als Leib Jesu verhindert, dann heben wir damit diese Lehre über das Kreuz. Es gibt nichts Höheres als den Körper Jesu am Kreuz und das vereint uns. Nicht unsere Lehre, nicht unsere Traditionen, der Leib Jesu. Wenn wir die Einheit der Christen verhindern, dann weisen wir das Werk des Kreuzes zurück. Das klingt schön salbungsvoll. Aber das Kreuz heißt nicht, dass alle Christen automatisch eins sind. Auch wenn sie falsche Lehren haben. Die Wahrheit ist immer noch über der Einheit. Gottes Wort ist das Wichtigste. Er sagt weiter, wie können wir als Protestanten weiter in einer nachprotestantischen Welt leben? Wir nehmen die Wirklichkeit nicht wahr. Lasst uns aufwachen und uns vereinigen, damit die Welt glaubt. Unsere Einheit ist die Basis für unsere Glaubwürdigkeit. Unsere Trennung ist das Zeichen unseres Unglaubens. Vielfalt ist göttlich, Trennung ist teuflisch. Das ist Tony Palmer. Und was war die Folge? Nach diesen Worten, was er sagte, die Menschen waren begeistert, sie haben geklatscht, sie haben gejubelt. 1000 Leiter von evangelikalen, charismatischen Führern bei diesem Treffen. Also ich denke, wir stehen weiter, als wir denken in der Zeit, was heute um uns herum passiert. Wir haben die Globalisierung in den Kirchen. 2014, einige Tage später, Ulf Eckmann wird Katholik. Warum ist das wichtig? Es gibt doch jeden Tag Tausende von Menschen, die katholisch werden. Den kennst du. Dein Buch hast du gelesen, genau. Und zwar, Ulf Eckmann ist ein schwedischer, prominenter, freikirchlicher Pastor. Und er sagt Folgendes. Ich sage gleich, wer er ist, aber erstmal sage ich, was er geschrieben hat. Wir haben bei den Katholiken eine große Liebe zu Jesus gesehen und eine gesunde Theologie, welche sich auf die Bibel und auf das klassische Dogma gründet. Ja, guck, hier sagt er selber. Klassische Dogma ist die Theologie gegründet. Wir haben den Reichtum des sakramentalen Lebens erfahren und den Sinn der soliden Struktur des Priestertums gefunden. Wir haben ethische und moralische Stärke und Beständigkeit entdeckt, welche es wagt, sich mit der allgemeinen Meinung auseinanderzusetzen, gepaart mit Güte gegenüber den Armen und Schwachen. Dies sagte der prominente schwedische Freikirchenpastor Ulf Eckmann, als er am vergangenen Sonntag in einer Predigt seine Konversion zur katholischen Kirche bekannt gab. Dieser Ulf Eckmann hat 1983 in Uppsala die Word of Life Gemeinde gegründet, mit 3000 Mitgliedern. Seine Bücher sind über 60 Sprachen übersetzt. In vielen Strömungen und Gemeinden der weltweiten Pfingstbewegung wurde Eckmann als eine geistliche Autorität und als Pastor für Pastoren anerkannt. Also ein Mann mit großem Einfluss. Und wenn Tony Palmer sagt, alle sollen katholisch werden, dann hat er das jetzt auch gleich umgesetzt. Machen wir es doch gleich. Ist katholisch geworden. Ja. Ich denke, das sind alle Signale, die man sehen muss und sehen kann. Ja. Der Protestantismus verliert seinen Stand, seine Standhaftigkeit. Kommen wir zu dem Synkretismus. der Vereinigung der Religionen. Seit 1986 gibt es Friedensgebete in Assisi, wo alle Religionen zusammengeführt werden, alle zusammenkommen und der Papst den Vorsitz hat und alle zu ihrem Gott beten um Frieden in der Welt. Denn 1990 das Projekt Weltethos, was Hans Küng ins Leben gerufen hat. Was ist das? Es gibt übrigens eine Serie von Nicola Tauber dazu, kann ich nur empfehlen. Projekt habe ich auch, glaube ich, dabei draußen, Projekt Weltethos, sehr interessant. In dem Buch Dokumentation zum Weltethos heißt es, Weltethos bedeutet keineswegs eine neue Weltanschauung und erst recht nicht eine neue, nicht die Herrschaft einer Religion über alle anderen. Mit einem Weltethos ist die Verpflichtung auf einen Grundkonsens verbindlicher Werte gemeint, der als weltweiter Maßstab für politische und wirtschaftliche Entscheidungen gelten darf. Hans Küngs These von einem universalen Menschheitsethos und sein daraus entstehendes Projekt Weltethos haben mittlerweile Kreise gezogen. Und zwar, der Gedanke ist folgender. Küng sagt, wenn wir eine neue Weltregierung bekommen, dann muss diese Weltregierung eine ethische Grundlage haben. Alle Gesetze, die gemacht werden, brauchen irgendwo eine moralische, ethische Grundlage. In der westlichen Welt haben wir die Bibel, die 10 Gebote als Grundlage unserer Gesetze. In den muslimischen Ländern haben wir die Scharia als Grundlage. In Japan haben wir den Taoismus. Und jedes Land hat seine Religion, worauf seine Gesetze fußen, die es dort gibt. Wenn wir jetzt eine Weltregierung haben, welche Grundlage nehmen wir dann? Die christliche? Dann sagen die Moslems, warum nicht unsere? Scharia? Dann würden die Christen sagen, bloß nicht. Also sagt Hans Küng, müssen wir ein Weltethos definieren. Und Weltethos bedeutet, dass man aus allen Religionen alles, was alle gemeinsam haben, herausfiltert. Zum Beispiel Nächstenliebe, Toleranz, Gutes tun. Das machen alle Religionen gleich. Und diese Dinge sind dann die moralische Grundlage, worauf man dann Gesetze macht. Deswegen, er sagt, es muss verpflichtend werden. Ich meine, Weltethos an sich ist ja schon nichts Schlechtes. Besser, man tut sich verständigen, als dass man sich bekriegt, natürlich. Aber wenn man jetzt daraus aus den religiösen Werten, die man hier herauskristallisiert, Gesetze macht, den Weltethos zum Gesetz macht, dann kann es durchaus Probleme geben, weil dann Religion und Politik sich vermischen. Das Projekt Weltethos, man hat dann das 1993 das Parlament der Weltreligionen gegründet. Man hat sich getroffen in Chicago, 1993 in Chicago, 6600 Teilnehmer. Erklärung zum Weltethos hat man abgegeben, basierend auf die Menschenrechtserklärungen der UNO von 1948. Und man sagte damals, unsere Welt geht durch eine fundamentale Krise. Eine Krise der Weltwirtschaft, der Weltökologie und der Weltpolitik. Und wir brauchen, und wir kriegen keine neue Weltordnung ohne einen Weltethos. Der Weltethos ist notwendig, um eine Globalisierung innerhalb der religiösen Welt herzustellen. Eine Art Überreligion, die, was alles vereinigt, und was sozusagen alle akzeptieren müssen, ja, als ein übergeordnetes System. Dann hat man die Stiftung Weltethos 1995 ins Leben gerufen und 2001 hat Küng eine Rede gehalten, die war sehr interessant, vor der UNO. Er sagt dort Folgendes: Im 20. Jahrhundert verpassten wir 3 Chancen für eine neue Weltordnung. Er meint damit eine Weltregierung. 2018, nach dem Ersten Weltkrieg, wegen der europäischen Realpolitik. Damals hätte man schon eine Weltregierung machen können, aber die Realpolitik und auch der Faschismus hat das nachher verhindert. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, wegen dem Stalinismus. Ost und West, Konflikt. 1989, nach der deutschen Wiedervereinigung und dem Golfkrieg, wegen eines Mangels an Visionen. Also auch als der Kommunismus zerfallen ist, haben alle davon gesprochen, von einer neuen Weltordnung, einer neuen Weltregierung, die kommen müsste und sollte, aber sie kam nicht. Er sagt, wegen Mangels an Visionen. Dann sagt er weiter, unsere Gruppe, er meint damit Weltethos, legt eine solche Vision eines neuen Paradigmas internationaler Beziehungen vor, welches auch neue Akteure in der globalen Szene in Betracht zieht. Und jetzt sagt er Folgendes, in unseren Tagen treten die Religionen wieder als Akteure in der Weltpolitik in Erscheinung. Das heißt, er sagt, die Religionen müssen in der Politik mitmischen. Das Problem ist, im Mittelalter gab es deswegen Verfolgungen. Warum? Weil Religion und Staat zusammengingen. Und deshalb Gesetze erlassen wurden, welche die Menschen dann religiös gezwungen haben, so zu glauben, wie die Kirche vorgegeben hat. Deswegen ist die Garantie der Religionsfreiheit, der Gewissensfreiheit, muss sein, dass Kirche und Staat getrennt sind. Und hier, sagt er, geht das Rad schon wieder rückwärts. Dass Kirche und Staat nicht mehr getrennt sind. Die Religionen mischen wieder in der Politik mit. Der Papst übrigens auch, als Religionsvertreter. Die Globalisierung braucht ein globales Ethos. Kein Friede unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen Religionen. Kein Dialog zwischen Religionen ohne globale ethische Standards. Kein Überleben unseres Globus in Frieden und Gerechtigkeit ohne ein neues Paradigma internationaler Beziehungen auf der Grundlage globaler ethischer Standards. Klingt doch gut, ne? Ist auch erstmal nicht schlecht. Dass man sagt, wir müssen einfach Standards haben, wo man zusammen redet und zusammen. Aber das Problem ist, in dem Moment, wo das in der Politik sich verbindet und zum Gesetz wird, haben wir auf einmal das Problem wie im Mittelalter. Es werden Gesetze erlassen, die erstmal gut klingen, die aber religiös sind und den Menschen gewisse religiöse Dinge vorschreiben. Und wenn dann jemand sagt, ich habe aber andere religiöse Grundsätze, dann haben wir das gleiche wie im Mittelalter. Dann ist die Gewissensfreiheit der Kippe. Da gibt es übrigens, wie gesagt, noch mehr drüber von Nicola Taubert, sehr gute Vorträge über dieses Projekt Weltethos. Dann gab es ein Treffen von Benedikt XVI. Und Hans Küng, der ja das Projekt gemacht hat, in Castel Gandolfo nach der Wahl vom Benedikt XVI. Und da haben sie natürlich gesprochen über das Projekt Weltethos. Sie haben dann ein Manifest herausgegeben zum globalen Wirtschaftsethos, das auch hier das Weltethos damit hineinspielen soll. Jetzt, was der Papst im letzten Jahr alles gesagt hat und gemacht hat in Bezug auf Vereinigung der Religionen und der Kirchen. Am 18.02. letzten Jahres, die Botschaft an den Charismatischen Kongress, von dem ich eben schon erzählt habe, das Video, was da gekommen ist, wo er gesagt hat, wir müssen alle wieder eins werden und die Brüder müssen zum Josef kommen und sich ihm, vor ihm niederwerfen. Dann am 13.03. da wurde er eingeladen, vor dem amerikanischen Kongress zu sprechen. Das wird übrigens in diesem Jahr im September sein. Ja, und das zum ersten Mal ist ein Papst vor dem amerikanischen Kongress sprechen wird. Das ist schon erstaunlich. Ja. Wobei Amerika, weil es protestantische Wurzeln hat, bis jetzt mein Papst zum eigentlich immer eher so ein bisschen auf Distanz stand. Am 27.03. der Papst Franziskus trifft US-Präsident Obama und sie reden über Wirtschaft und über Politik und über Religion. Am 27.04. spricht der Johannes den 23. und Johannes Paul II. Heilig. Interessant, das ist ein liberaler Theologe, Papst, und ein konservativer Papst. Ja? Also er versucht mit dieser Heiligsprechung gleich beide Seiten der katholischen Kirche zu vereinen, dass sowohl die Liberalen als auch die Konservativen sich freuen und alle da mitziehen, mitmachen. Am 9.05. er berät die UNO in Wirtschaftsfragen. Ja? Ist der Papst denn ein Wirtschaftsexperte? Ich dachte, der wäre Religionsexperte. Naja, aber vielleicht haben sie in der UNO nicht so gute Leute sitzen, die für Wirtschaft, ja, müssen den Papst noch fragen, wie die Wirtschaft sein soll. Am 25.05. er besucht das Heilige Land und hat ein Treffen mit Bartholomäus dem I., das ist der Oberste der orthodoxen Kirchen in Israel. Er besucht den charismatischen Konferenz mit 53.000 Besuchern am 1.06. Auch wieder das gleiche wie schon im Februar, wo jetzt die Evangelikalen, die Charismatiker mit dem Papst hier mehr und mehr, was die alles da geredet haben, gemacht haben, das kann man im Internet alles nachlesen. Oder auch, es gab ein Video, sage ich gleich, kurz von Nicola Taubert, nicht Nicola Taubert, von Christopher Kramp, das heißt der dritte Engel und Papst Franziskus, was er vor einigen Wochen gehalten hat, auf Joel Media TV. Höchst spannend, kann ich nur empfehlen, über genau diese Sachen. Am 5.6. er trifft Joel Osteen, den Präsident der Mormonen, und er ist begeistert von ihm. Am 8.6. er trifft die Präsidenten Israels und Palästinas, um den Friedensprozess im Nahen Osten wieder in Gang zu setzen. Am 7.7. er trifft sich mit den evangelikalen Leitern, James Robinson, Kenneth Copeland, also Leute, die eigentlich mehr aus dem richtig konservativen evangelikalen Lager Amerikas kommen. Ja, und sie vereinbaren, 2017 eine gemeinsame Erklärung herauszugeben. Das Jahr der 500 Jahre Reformation. Und zwar die Evangelikalen mit dem Papst. Das gab es noch nie vorher. Ja, die Charismatiker haben jetzt zugestimmt und jetzt sind auch noch die nicht charismatischen Evangelikalen hier mit dabei. Am 22.07. er beruft einen Eliterat um die Einheit der Christen zu fördern. Am 22.08. Papst Franziskus billigt militärische Gewalt. Er sagt, militärische Gewalt ist in Ordnung, wenn sie dazu dient, dass man das Gute durchsetzen möchte. Am 4.09. Simon Peres, das ist interessant, Simon Peres schlägt eine UNO der Religionen vor. Papst Franziskus sollte daran den Vorsitz haben. Am 27.10. Papst Franziskus erklärt, dass Schöpfung und Evolution zusammenpassen. Am 18.11. er trifft Rick Warren. Rick Warren ist einer der bekanntesten, einflussreichsten christlichen Pastoren weltweit. Ja, er hat Bücher geschrieben wie Kirche mit Visionen, Leben mit Visionen und über 30 Millionen Mal verkauft weltweit. Also unglaublich Einfluss. Er ist persönlicher Berater von Obama und also 30.11. er ruft alle Christen auf, sich zu vereinen. 2.12. er trifft sich mit Vertretern aller Weltreligionen. Sie verurteilen das Sklaventum. Gemeinsame Erklärung geben sie heraus. 11.12. eine Studie zeigt, dass Papst Franziskus in über 60% der Nationen sehr beliebt ist. 15.12. Professor Paul Moses erklärt 2014 zum progressivsten Jahr in der katholischen Kirche. Also wo am meisten Veränderungen stattgefunden haben innerhalb der katholischen Kirche. Und am 17.12., und das war unglaublich, also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich glaube es nicht. Der Papst bewirkt die Aussöhnung von Amerika, USA und Kuba. Die haben ja 50 Jahre lang im Krieg gelebt, im Kalten Krieg. Selbst als der Kommunismus zu Ende ging in Russland, war Kuba immer noch kommunistisch, Fidel Castro. Und der Papst ist derjenige, der die beiden politisch wieder zusammenbringt. Das ist schon erstaunlich. Der Papst ist damit ein politischer Friedensbringer. Er tut sich damit profilieren. Ja, man sagt, ja, er macht doch gute Sachen in der Welt, oder? Man muss auf ihn hören. Wie gesagt, der Vortrag von Christopher Kramp auf www.joelmediatv.de, der dritte Engel und Papst Franziskus, kann ich nur empfehlen, wo er genau diese Sachen jetzt von 2014 erläutert und in zweistündigem Vortrag alles erklärt. Ich habe es jetzt nur mal ganz kurz umrissen, was alles passiert ist. Gut. Das war zur Globalisierung der Religionen. Jetzt kommen wir zur Weltregierung. 1990 gab es ein Interview von Malachi Martin. Malachi Martin war ein Mitarbeiter des Papstes von drei Päpsten. Und er sagt Folgendes. Das Kursive ist jeweils, was der Journalist fragt und das gerade gedruckte, was seine Antwort ist. Und nun sagen sie, dass der Papst nach einer Weltregierung strebt. In der Art, wie es sie noch nie gegeben hat. Seine Antwort, zuerst sollten wir eine Korrektur vornehmen in dem, was wir sagen. Er sucht nämlich nicht danach, sondern sagt, dass eine Weltregierung kommen wird, ob wir bereit sind oder nicht. Das ist der Weg, den die Wirtschaft in der Welt nimmt und das ist die Richtung, in die die Übereinkunft unter den Nationen geht. Und deshalb sagt er, beabsichtigt er, im Mittelpunkt der Staatsverbindungen und der neuen Strukturen zu sein, die aufgestellt werden. Man wird ein überwachendes Organ haben müssen, das in der Tat einer Regierung entsprechen wird, wie wir uns das noch nie zuvor auf Erden haben vorstellen können. Es wird eine religiös-politische, nicht eine nationalpolitische Regierung sein. Er will darin der Minister der Religionen sein, doch er beabsichtigt, mehr als das zu sein. Sein Wunsch ist es, eine Art Patriarch zu sein. Dieser Malachi Martin war Jesuit von 1939 bis 1964, Berater von mehreren Päpsten. Er verstarb am 27.07.1999 unter mysteriösen Umständen. Einige sagen, er wurde umgebracht, weil er zu viel gesagt hatte. Und er schrieb gerade ein Buch mit dem Titel, wie die römisch-katholische Kirche ein Teil der neuen Weltordnung werden wird. Das Buch ist nie erschienen. Er war Insider, hat wahrscheinlich zu viel gesagt, damals, als es so war. Das heißt also mit anderen Worten, sie planten bis zum Jahr 2000 eine neue Weltregierung aufzurichten. Eine religiös-politische Weltregierung. Dass sie nicht gekommen ist, denke ich, nicht alles, was sie vorhaben, gelingt ihnen auch. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass das kommen wird, dass die Richtung in dieser, dass der Fahrplan in diese Richtung läuft. Ja. Gideon Rachman schrieb am 8.12.2008 in der Financial Times, gerade als die Finanzkrise auf dem Höhepunkt war, ich habe hier nur zusammengefasst, das Zitat geht eigentlich über drei Seiten, er sagt, es scheint alles bereit zu sein. Zum ersten Mal, seitdem Homo sapiens auf eine Höhlenwand herumkritzelten, gibt es die Argumente, die Gelegenheit und die Möglichkeit, ernsthafte Schritte in Richtung Weltregierung zu gehen. Dies wird ein schmerzhafter Prozess sein. Selbst in der EU ist die Idee der internationalen Regierung unbeliebt. Die EU-Expansion wird vom Volk abgelehnt, wenn sie den europäischen Wählern vorgelegt wird. Deshalb ist der Fortschritt am schnellsten, wenn weitreichende Vereinbarungen durch Technokraten und Politiker verabschiedet werden, ohne Befragung der Wähler. Internationales Regieren kann deshalb nur effektiv sein, wenn es antidemokratisch ist. Jetzt wissen wir, in welche Richtung das Ganze läuft. Also wenn man eine Weltregierung aufrichtet, muss man lernen aus Europa. Da in Europa die Wähler das ablehnen, eine Regierung, muss man es als ohne die Wähler machen. Das heißt, man muss es einfach einrichten und fragt die Wähler erst gar nicht. Antidemokratisch, man kann es auch diktatorisch nennen, anderes Wort dafür. Ich denke, das wird das sein, was die neue Weltregierung, was die neue Weltordnung, welche Richtung es gehen wird. Und nicht umsonst sind die Staaten immer mehr bemüht, alle Informationen über den Bürger zu bekommen, der gläserne Bürger. Weil wenn der Staat alles weiß, dann ist es leicht, den Bürger entsprechend zu steuern, zu manipulieren oder klein zu halten. David Rockefeller schrieb 2002 in seinem Buch Memoirs: Wir, die Bilderberger, sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar, deren Chefredakteure an unserem Treffen in der Vergangenheit teilnahmen und die Zusagen der Vertraulichkeit fast 40 Jahre lang respektierten. Es wäre für uns nie möglich gewesen, einen Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir während dieser Jahre nicht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist auf einem komplexen und vorbereiteten Weg hin zur Weltregierung. Was sagt er hier? Die Bilderberger haben einen geheimen Plan gehabt, eine Weltregierung vorzubereiten. Und die großen Leute, die Publikationen haben stillschweigend, die waren dabei, aber die haben nicht darüber berichtet. Und wir sind auf dem Weg zu einer Weltregierung. Frage, wann haben die begonnen damit? Wann hat er das geschrieben? 2002. Wie lange haben sie es bereits getan? Wann haben sie wie das sagt er? Wie viele Jahre? 40 Jahre. Wann haben sie also begonnen? 1962. Und wir hatten gestern Abend schon mal jemanden, der 1962 gesagt hat, wir müssen eine Weltregierung vorbereiten. Wissen Sie noch, wer das war? Das Zweite Vatikanische Konzil. Die haben 1962 gesagt, wir müssen eine Weltregierung vorbereiten. Eine Weltautorität, die von allen anerkannt ist. Und wenn 1962 der Vatikan sagt, wir müssen eine Weltregierung vorbereiten und 62 die Bilderberger sagen, wir müssen eine Weltregierung geheim vorbereiten, dann liegt der Schluss sehr nahe, dass sie das nicht getrennt gemacht haben. Das heißt, dass hier Verbindungen laufen, um eine Weltregierung, eine religiös-politische Weltregierung zu installieren, vorzubereiten. Und es ist Folgendes. Veränderungen geschehen nie von jetzt auf gleich. Auch noch nie von selbst. Sondern Veränderungen geschehen durch Krisen. Kleine Krisen bringen kleine Veränderungen. Große Krisen bringen große Veränderungen. Wenn man eine große Veränderung wie eine Weltregierung haben will, was braucht man dafür? Eine ganz große Krise. Und jetzt sagt David Rockefeller, 1996 vor dem Council Union der Vereinten Nationen, US Business Council: Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine richtig große Krise, und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Jetzt wissen wir auch, warum die Krise gekommen ist, 2007, 2008. Warum? Sie war gewollt. Sie war gemacht. Warum? Um eine Krise herbeizuführen, um dann die neue Weltordnung einzuführen. Das Problem ist nur, es hat nicht funktioniert. Was machen Sie jetzt? Sie pumpen noch mehr Geld in das System rein, habe ich gestern Abend erklärt. Sie versuchen das Problem zu lösen durch das, was das Problem hervorgerufen hat. Nämlich durch zu viel Geld im Umlauf ist die Krise entstanden, durch die Blase auf dem Immobilienmarkt. Und was macht man jetzt? Man pumpt noch doppelt und dreimal und zehnmal so viel Geld in den Markt rein, wie damals schon gewesen ist. Mit anderen Worten, die Blasen werden überall noch viel größer. Und das bedeutet, je größer die Blasen und je größer die Geldmenge wird, desto höher wird der Absturz hinterher. Also es wird einen neuen Absturz geben, der noch größer und noch schlimmer werden wird als der vorige. Und dann hoffen Sie, die neue Weltordnung einzuführen. Also wenn Sie heute Abend alles vergessen, nach Hause gehen und alles vergessen haben. Wenn das kommt, erinnern Sie sich an heute Abend, was Sie heute Abend gesagt haben. Das ist das Ziel. Das Ziel der Bilderberger, das Ziel von David Rockefeller, das zu machen. Und die Frage ist, wird das kommen? Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt einiges, was die Zukunft bringt. Interessant ist, dass genau das von der Bibel vorausgesagt wird. Die Bibel sagt voraus, dass es genau das geben wird, eine religiös-politische Weltregierung. Wir hatten gestern Abend gesehen, dass Gott in dem Daniel 2 Standbild die ganze Weltgeschichte vorausgesagt hat. Der Kopf aus Gold, Babylon, die Brust und Arme aus Silber, Medo-Persien, die Hüfte aus Kupfer, Griechenland, die Beine aus Eisen waren Rom. Das waren die ganzen Weltreiche, die Gott vorausgesagt hat. Und dann sagte er bei den Füßen Eisen und Ton, dann wird es kein Weltreich mehr geben, sondern es gibt Eisen, Staat und Ton, Religion, Kirche. Und die werden sich miteinander vermischen, um eine Weltherrschaft aufzurichten. Aber es wird nicht auf Dauer halten. Das heißt, hier wurde schon vorausgesagt, eine religiös-politische Weltregierung ist hier an Daniel 2 vorausgesagt worden, bevor der Stein Gottes Reich kommen wird am Ende und Gott sein Reich aufrichten wird. Wir werden heute Abend etwas anderes studieren, Offenbarung 13, das Bild des Tieres. Diese Sache in Offenbarung 13 ist zukünftig. Wir lesen dazu Offenbarung 13, Verse 14 bis 17. Wenn Sie die Bibel haben, können Sie gerne mit aufschlagen, können aber gerne hier mitlesen, was an der Wand steht. Dort steht, und das zweite Tier sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand und an ihre Stirn, und dass niemand kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wir wollen jetzt nicht alles hier auslegen, was hier gesagt wird, das wäre ein bisschen lang. Man müsste da für einige andere Dinge studieren. Ich möchte nur auf eins hinweisen, das Bild des Tieres. Das wird aufgerichtet. Ein Tier in der Prophetie ist eine Macht. In Daniel 7 steht, dass die vier Tiere, die dort gekommen sind, Daniel 7, Vers 17, das vierte Tier ist das vierte Königreich. Also Tiere sind Reiche, politische Reiche, Königreiche. Und jetzt wird hier ein Bild von einem Tier gemacht. Also von einem Weltreich, von einem politischen Reich wird eine Kopie gemacht, etwas nachgemacht. Dieses Bild des Tieres hat drei Merkmale. Wie das heißen wird, weiß ich nicht. Wenn wir Prophetie sehen, das ist Vergangenheit, das ist ganz einfach. Da kann man sehen, die Geschichte hat sich so und so erfüllt und da ist es passiert und dann sieht man, das hat sich erfüllt. Bei der Zukunft ist es schwieriger. Und es gab schon viele Ausleger, die haben irgendwas vorausgesagt aufgrund des biblischen Textes und haben es doch daneben gelegen. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wenn es um zukünftige Dinge geht. Deswegen sage ich immer, man muss die Merkmale sich anschauen und die Merkmale sind dann das, was kommen wird. Nämlich, was sagt die Prophetie hier? Wir haben drei Merkmale. Das Bild des Tieres steht hier, es wird angebetet. Und die es nicht anbeten, sollen getötet werden. Das heißt, es wird am Ende eine Diktatur werden. Eine Diktatur, die für sich Anbetung beansprucht und wer ihr nicht folgt, wird beseitigt. Das klingt am Ende auch ganz logisch. Warum? Wenn sie sagen werden, wir haben ein neues Friedenssystem. Und wer eben dem Friedenssystem nicht zustimmt, ist gegen den Weltfrieden. Und wer gegen den Weltfrieden ist, der gefährdet den Frieden und der muss beseitigt werden. Also, es wird angebetet. Angebetet werden heißt, es ist eine religiöse Macht. Anbetung ist ein religiöser Akt. Zweitens, dieses Tier steht hier, es bestimmt, dass die Menschen sich ein Mahlzeichen machen und wer das Mahlzeichen nicht hat, darf nicht kaufen und verkaufen. Das bedeutet, es erlässt Gesetze, die bestimmen, wer kaufen und wer nicht kaufen darf. Und wer erlässt Gesetze? Der Staat. Also es erlässt Gesetze und das heißt, es ist eine politische Macht, eine staatliche Macht. Und drittens, hier stand, es macht, dass sie allesamt, die kleinen, großen, reichen, armen, also alle, weltweit, weltweite Macht. Also drei Merkmale, religiöse Macht, politische Macht, weltweite Macht. Und das, sagt die Prophetie, wird in der Zukunft kommen. Also eine Art, ich nenne es immer folgendermaßen, eine religiös-politische Weltregierung. Wie die aussehen wird, wie das kommen wird, steht hier nicht unbedingt dabei. Hier steht nur, es wird eine Macht kommen, die diese drei Merkmale hat. Und das entspricht genau dem, was Malachi Martin gesagt hat, was sie planen seit 1990. Was die Bilderberger seit 1962 planen, was der Vatikan seit 1962 plant. Eine religiös-politische Weltregierung. Offenbarung 13 sagt das voraus. Und wir haben noch einen Text in Offenbarung 17, der das sagt. Und das ist noch erstaunlicher, noch interessanter. Offenbarung 17. Ah ja, genau, noch etwas. Diese religiös-politische Weltregierung wird dann weltweit gültige Gesetze, religiöse Gesetze erlassen. Das heißt, wer dann diesen Gesetzen nicht folgt, darf nicht kaufen und verkaufen. Wer das Mahlzeichen nicht hat, wer nicht dem folgt, was sie sagen. Denn dieses System wird hier als antigöttliche Macht beschrieben, die sich anmaßt, Dinge zu sagen, die gegen Gottes Gesetz gehen. Und wenn Sie wissen wollen, was das Mahlzeichen des Tieres ist, ich verrate es heute Abend nicht, aber ich gebe Ihnen schon mal einen Tipp. Diese Macht wendet sich gegen Gott, gegen Gottes Macht. Und Gottes Autorität ist vor allen Dingen in den 10 Geboten drin. Die 10 Gebote sind die Autorität Gottes. Weil ein Staat kann man daran erkennen, seine Autorität, welche Gesetze er macht. Und wenn ich die Gesetze eines Staates übertrete, missachte ich damit den Staat, der sie gegeben hat. Und wenn sich eine Macht gegen Gottes Volk und gegen Gottes Prinzipien wendet, wendet er sich damit gegen Gottes Gebote. Jetzt lesen Sie mal die 10 Gebote durch, 2. Mose 20 steht das, und überlegen mal, wogegen, was für Gesetze ein Staat erlassen könnte gegen die 10 Gebote. Den Rest können Sie sich selber denken, selbst studieren. Gut, auf jeden Fall, und die Folge ist, wenn die Gesetze erlassen werden, religiöse Gesetze gegen Gottes Gesetz, die Folge ist, dass man dann sagt, wer da nicht mitmacht in dem Weltsystem, darf nicht kaufen und verkaufen. Also mit anderen Worten, wirtschaftliche Sanktionen, wirtschaftlicher Boykott. Also mit anderen Worten, es kommt eine schwierige Zeit auf uns zu. Aber ich möchte Ihnen jetzt keine Angst machen. Wir hatten gestern Abend was Interessantes gesehen. Leider endet das hier in Offenbarung 13. Und mehr wird nicht gesagt. Aber in Daniel 2 hatten wir gestern Abend gesehen, dass dieses totalitäre, endzeitliche System nicht auf Dauer sein wird. Es wird wieder zerfallen. Und dann wird Gott sein Reich aufrichten. Diese Wiederkunft. Und das ist das Gute daran. Dass diese Dinge, die hier geschehen, nur sehr kurz sein werden. Eine kurze Zeitperiode, nicht mehr wie im Mittelalter, 1000 Jahre, sondern es wird kurz sein. Und es ist eine Einleitung eigentlich nur, ein Übergang zu einer neuen Phase, denn hin zu Gottes Reich. Denn es ist Folgendes. Die Ziele, die die Politik hat, und die Ziele, die die Kirche hat, sind verschieden. Sie werden sich zusammenraufen, um gemeinsame Ziele zu finden, um sich gemeinsam die Macht zuzuspielen und stark zu sein. Aber irgendwann gehen die Ziele doch auseinander. Und dann werden sie verschiedene Dinge wollen und werden sie irgendwann uneinig werden und dann wird das ganze System wieder in sich zusammenfallen. Die Hure Babylon, Offenbarung 17. Das haben schon viele Theologen ausgelegt. Auch die Reformatoren haben darüber gesprochen. Und ich denke, wir sind heute in einer guten Gesellschaft, wenn wir das Gleiche tun wie Martin Luther und andere, die Offenbarung 17 ausgelegt haben. Und wir werden zum gleichen Schluss kommen, wie auch Martin Luther. Kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Und zwar, warum ist es wichtig, zu wissen, wer oder was Babylon ist? Offenbarung 14 heißt es, Vers 8 und 8, Offenbarung 18, 1 bis 5. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihre Hurerei getränkt, alle Völker. Danach sah ich einen anderen Engel, den Niederfahrer vom Himmel. Der hatte große Macht und die ganze Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die große, ist eine Behausung der Teufel geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister. Und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht heraus aus ihr, mein Volk. Dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Warum ist es wichtig zu wissen, wer Babylon ist? Hier der Text, der Bibeltext sagt, es gibt jetzt noch Kinder Gottes in Babylon. Er sagt, geht heraus aus ihr, mein Volk. Es gibt Menschen, die bekehrt sind und in Babylon sind. Und Gott möchte, dass dein Volk aus Babylon herausgeht. Und ich muss ja wissen, wo ich rausgehen soll. Und drittens, wer in Babylon bleibt, geht verloren. Denn Gott sagt, geht heraus, damit ihr nicht mit Babylon zusammen ihre Plagen empfangt. Und wer die Plagen bekommt, geht verloren. Also in der Endzeit ist es wichtig zu wissen, wer Babylon ist. Deswegen reden wir heute Abend drüber. Babylon haben wir zum ersten Mal beim Turm zu Babel erwähnt. Beim zweiten Mal beim Neubabylonischen Reich von Nebukadnezar, 500 vor Christus. Und drittens in der Endzeit, Hure Babylon. Und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an, diese drei Phasen. Turmbau zu Babel. Da haben wir folgenden Bericht. Vielleicht kennen Sie den Turmbau zu Babel. Kusch aber zeugte den Nimrod, der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Und es war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, dies ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erach, Akkad und Kaine im Lande China. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erd, Harz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut und in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner das andere Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Das Wort Babel heißt auf Hebräisch Balal und heißt Verwirrung. Deswegen heißt auch Sprachenverwirrung Babel davon abgeleitet. Aber zweitens, auf Akkadisch heißt Bab-El Tor Gottes. Bab heißt Tor, El heißt Gott. Und sie wollten damit eigentlich das Tor Gottes besetzen. Und das Tor war damals der Ort in der Stadt, wo eigentlich die Regierung saß. Folgende Situation, es gab die Sintflut vorher gewesen, wo Gott die Menschen vernichtet hat. Und jetzt haben sie gesagt, wenn Gott wieder das vorhat, dann werden wir einen Turm bauen, der so hoch ist, dass wir überleben können. Dass wir vor Gott unabhängig sind. Wir werden uns über Gott stellen. Wir brauchen Gott nicht mehr. Also eine Auflehnung gegen Gott. Und damals haben die gesamte damalige Welt hat sich vereint, um gegen Gott diese Rebellion vom Zaun zu brechen. Und Gott hat die Sprachen verwirrt und damit mussten sie aufhören und wurden alle in Länder verstreut. Und wenn in der Endzeit wieder Babylon erwähnt wird, dann bedeutet das, dass was sie damals versucht haben und nicht geschafft haben, vor ungefähr 4500 Jahren, das werden sie versuchen in der Endzeit zu Ende zu bringen. Dass die gesamte Menschheit sich vereinigt, etwas zu machen, sie haben sich einen Namen machen, heißt es, und sich gegen Gott auflehnen, ein Weltsystem zu schaffen, was sich gegen Gott auflehnt. Drei Dinge hatten sie, die sie kennzeichneten: Einigkeit, zweitens ein gemeinsames Ziel und drittens eine gemeinsame Kommunikation. Und Gott hat gesagt, wenn wir sie jetzt nicht stoppen, dann werden sie wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können, was sie sich vorgenommen haben. Deswegen hat Gott gesagt, wir müssen das verwirren. Und so wird am Ende Gott auch eingreifen. Wenn die ganze Menschheit sich vereinigt und ein Ziel hat, einig wird und ein Kommunikationsmittel hat, dann können Menschen erreichen unglaubliche Dinge. Deswegen wird auch Gott am Ende eingreifen. Und das Babylon der Endzeit, genauso wie hier auch, ihnen Einheit gebieten. Das Neubabylonische Reich haben wir das gleiche System übrigens wieder. Daniel 3. Der König Nebukadnezar, Verse 1, 4 bis 6, ließ ein goldenes Bild machen. 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit, ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet, den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Was war hier geschehen? Nebukadnezar war der Weltherrscher von Babylon und er wusste genau, die meisten Kriege sind Religionskriege. Wenn ich also Frieden haben will, was muss ich machen? Ich muss die Religionen befrieden. Also hat er sich gedacht, ich mache einen klugen Schachzug. Jeder kann bleiben, was er ist. Die Juden bleiben Juden und die Assyrer bleiben jeder in seiner Religion. Aber alle müssen ein übergeordnetes Weltreligionssystem, was ich jetzt einrichte, akzeptieren. Eine neue Religion und diese Religion wird alle vereinen. Und das ist die Garantie für den Weltfrieden. Und wer da nicht niederfällt, ist gegen den Weltfrieden, muss in den glühenden Ofen. Deswegen, er hat eine neue Weltreligion geschaffen. Wenn ich anbete, muss sterben. Und Gottes Kinder bleiben treu. Die drei Männer, Daniel, sind stehen geblieben. Sie mussten in den Ofen, sie wurden in den Ofen hineingeworfen, aber Gott hat sie bewahrt. Und das ist übrigens auch ein Typus. Am Ende wird es auch so sein, dass Gottes Kinder treu bleiben. Sie kommen unter Druck, aber Gott wird sie befreien. Wenn hier steht in der Bibel, dass sie umgebracht werden sollen, dann wissen wir aus anderen Texten der Offenbarung, dass an dem Tag, wo sie das vorhaben, alle umzubringen, Jesus kommen wird, um sein Volk zu befreien, seine Kinder zu erlösen. Das wird also dann nicht mehr sein, wie auch hier. Gott hat seine drei Freunde vom Daniel befreit aus der Hand Nebukadnezars. Gott bewahrte sie vor dem Tod. Das gleiche wird in der Endzeit auch sein. Ein Bild wird angebetet werden. Diese politische Weltregierung, wer nicht mitmacht, muss sterben. Gottes Kinder werden treu bleiben und Gott wird seine Kinder vor dem Tod bewahren. Deswegen ist das letzte Babylon auch, hat den gleichen Namen. Wie der Turmbau zu Babel, wie das neue Babylonische Reich, wird auch am Ende das gleiche wieder geschehen in der Typologie, was vorher geschehen ist. Die Hure Babylon in der Endzeit. In Offenbarung 17, Verse 1 bis 6 und Vers 9 haben wir sie beschrieben. Es kam einer von den sieben Engeln, die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war vollästerlicher Namen, hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach, und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei, die Mutter der Huren eigentlich, und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind 7 Könige. Das ist ein Symbol. Die Hure Babylon ist nicht wörtlich gemeint. In der Prophetie haben wir immer Symbole. Und die Symbole haben Bedeutungen. Und der Sinn der Bedeutungen finden wir durch die Bibel selbst. Das Prinzip lautet, die Bibel legt sich selber aus. So ist eine reine Frau, sagt Paulus hier in Epheser 5, Frau, Mann und Frau ist ein Symbol auf Christus und die Gemeinde. Also eine Frau ist damit ein Symbol für die Gemeinde, für Gottes Gemeinde. Und eine Hure ist eine untreue Frau und damit eine untreue Gemeinde. Und das haben wir hier in Hesekiel, Kapitel 16, beschrieben, dass hier Jerusalem als Hure dargestellt wird. Ja? Du triebst Hurerei und botest dich jedem an, der vorüberging und so weiter, weil du mich verachtet und den Bund gebrochen hast. Also Untreue gegen Gott wird hier mit Hurerei gleichgesetzt, in einer abgefallenen Gemeinde, einer abgefallenen Kirche. Deswegen, eine reine Frau ist die wahre Gemeinde und in der Prophetie ist eine Hure eine abgefallene Kirche. Ja, und jetzt haben wir hier mehrere Merkmale. Und wir gehen es folgendermaßen vor, wir gucken uns die Merkmale an und schauen dann, wo trifft das zu. Und das ist ganz einfach, wenn man die Merkmale sich anschaut. dann muss ich das gar nicht auslegen, das können Sie selber machen. Die Prophetie ist immer einfach, wenn man die Schlüssel nur hat, was die Symbole bedeuten. Also, eine Frau, haben wir eben gesagt, ist eine christliche Kirche. Eine Hure, haben wir eben gesagt, ist eine abgefallene Kirche. Dann hat sie einen Becher in der Hand. Einen Becher. Einen goldenen Becher. Wo finden wir einen Becher in der Prophetie? Wir haben einen Becher, nicht einen goldenen, sondern einen Kelch beim Abendmahl. Und beim Abendmahl heißt es, er nahm den Kelch, Jesus, und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das heißt, der Kelch ist ein Symbol für das Blut Jesu, was der uns vergibt durch sein Blut. Und die Frau hat jetzt einen eigenen Kelch. Und was ist da drin? Nicht Jesu Blut, sondern ihr eigenes Blut. Mit anderen Worten, hier ist eine Kirche, die eine falsche Rechtfertigungslehre, nicht mehr Jesu Blut zur Erlösung bringt, sondern sagt, das Heil kommt nicht durch Jesus, das Heil kommt durch mich. Die ihr eigenes Blut anbietet im Kelch. Damit ja, die falsche Rechtfertigung bringt. Viertens, sie sitzt an Wassern. Wasser sind in der Prophetie ein Symbol. Offenbarung 17, Vers 15 ist die Erklärung, der Schlüssel für das Wasser. Er sprach zu mir, die Wasser, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Sprachen und Scharen und Nationen und Sprachen. Das heißt, Wasser ist ein Symbol für Sprachen. Gehen wir wieder zurück. Sitzt an Wassern heißt, sie hat Verbindung mit vielen Völkern, Nationen und Sprachen. Sie sitzt Verbindung mit Völkern. Fünftens, sie sitzt auf einem Tier. Ein Tier hatten wir eben gesagt in Daniel 7. Es sind vier Tiere, sind Königreiche. Das heißt, wenn sie auf einem Tier sitzt, sie hat Verbindung mit einem bestimmten Staat, mit einem bestimmten Staat, was Macht bekommt am Ende. Sechstens, sie sitzt auf sieben Bergen. Das heißt, welche Stadt ist auf sieben Bergen gebaut? Rom. Es gibt mehrere Städte auf sieben Bergen. Ich habe auch gehört, Stuttgart soll auf sieben Bergen liegen. Aber es gibt nur eine Stadt, die legendär, sprichwörtlich auf sieben Bergen liegt. Das ist Rom. Siebtens. Sie ist geschmückt. 2. Mose 33, Vers 5 und 6. Gott sagt, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann würde ich sehen, was ich dir tue. Und die Israeliten taten ihren Schmuck ab am Berge Horeb. Das heißt, Schmuck ist hier ein Symbol für Halsstarrigkeit, dass man seinen eigenen Weg geht, von Gottes Weg abweicht. Das heißt, Prunk, Hochmut, Eigenwille, sich nicht unter Gott unterordnen. Achtens, sie trinkt das Blut der Heiligen, muss man nicht groß interpretieren, das heißt, sie tötet die Gläubigen. Neuntens, sie ist die Mutter der Huren. Und Huren haben wir vorher gesagt, was sind Huren? Abgefallene Kirchen. Und wenn sie Mutter von Huren ist, heißt das? Sie ist die Mutterkirche von anderen gefallenen Kirchen. Ja, das heißt, die Mutter der Huren, nach Hesekiel 16 haben wir eben gesehen, Huren sind auch andere gefallene Kirchen, eine Mutterkirche. Jetzt haben wir hier 9 Merkmale von dieser Hure Babylon. Ich nenne sie nur einmal, was wir gerade zusammen aus den Symbolen herausgeholt haben. Eine christliche Kirche, die abgefallen ist, eine falsche Rechtfertigungslehre hat, Verbindung mit vielen Völkern hat, mit staatlichen Verbindungen hat, ihren Sitz in Rom hat, Prunk und Hochmut, Gläubige getötet hat und eine Mutterkirche ist. Es gibt nur eine Macht, wo alle Merkmale zutreffen. Wer ist das? Katholische Kirche, das Papsttum. Das Papsttum, katholische Kirche. Ja. Sie ist die Mutterkirche, sie hat die Gläubige getötet, Millionen schon im Mittelalter, hat ihren Sitz in Rom, Verbindung mit dem Staat, falsche Rechtfertigungslehre, abgefallene Kirche. Das heißt, diese Hure Babylon ist die römisch-katholische Kirche, das Papsttum. Und ihre Töchter sind die orthodoxen und protestantischen Kirchen, die in der Ökumene mit ihr verbunden sind, die mitmachen dort und wieder zurück in das System des katholischen Systems wieder zurückgehen. Interessant haben wir hier aus dem großen Kampf wieder, interessante Voraussage, das überspringen wir jetzt mal mit der dreifachen Vereinigung. Das wollte ich noch zeigen hier. Es gibt dieses Bild hier von Turmbau zu Babel. Kennen Sie vielleicht, von Peter Bruegel, bekanntes Bild, ne? Und das hier ist das EU-Parlament in Straßburg. Übrigens ist es fertig schon gebaut. Können Sie da gewisse Ähnlichkeiten erkennen? heißt, wir haben hier die Stufen. Ja, es sieht halbfertig aus. Es ist rund, die Stufen, im Bau befindlich. Ja. Übrigens, ist auch eins zu weit. Ja, hier. Hier haben wir die Stufen. Ja, rund, stufenförmig, im Bau. Ich denke, das ist nicht umsonst so gemacht, gewählt worden. Ja. Das heißt, sie haben im Endeffekt damit vor, den Turmbau zu Babel, der damals nicht fertig geworden ist, die Idee zu vollenden. Und hier haben wir ein Plakat. Das Plakat habe ich nicht gemacht, das haben sie selber gemacht. Da steht drauf, Europa, viele Sprachen, eine Stimme. Was sehen Sie auf dem Bild? Die Sterne. Wie sehen die Sterne aus? Das sind keine normalen Sterne, sondern normalerweise sieht Europa so aus, die Sterne, so schön gleichmäßig. Und da sind die beiden oberen sind länger und das untere ist auch länger. Das ist ein Symbol von Baphomet, vom Ziegenbock. Ein okkultes Symbol ist das. Freimaurersymbol. Ja. Dann sehen wir, was sehen wir hier noch? Die Köpfe sind eckig von den Menschen. Also eine Art so Roboterköpfe. Und die Menschen müssen entweder arbeiten oder Kinder kriegen. Ja. Und hier wird Europa gebaut, Turmbau zu Babel. Der Kran hier, manche meinten, das wären Galgen, aber es ist eher ein Kran gemeint. Ja. Hier ein Flugzeug, was längst vorbeifliegt am Turm. Und wenn Sie sagen, viele Sprachen eine Stimme, dann heißt das, damals sind die Sprachen verwirrt worden, jetzt werden wir es dann zurückgängig machen. Wir haben zwar viele verschiedene Sprachen, aber wir haben wieder eine Stimme, ein Ziel, wir gehen vorwärts, um wieder uns zusammenzubauen. Das heißt, sie greifen selbst, die Europäische Union, das Bild vom Turmbau zu Babel auf, um ihre Ziele, die sie haben, den Menschen nahezubringen. Interessant. Ja. Das Tier selbst, auf dem die Hure sitzt, hat, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, hat vier Kennzeichen. Es ist ein Tier, das heißt eine politische Macht, haben wir gesagt. Es hat lästerliche Namen, also eine antigöttliche Macht. Es hat 7 Häupter und 10 Hörner. Ähnelt den verschiedenen anderen Tieren in der Offenbarung, Offenbarung 12 und Offenbarung 13. Und es bekommt Macht am Ende. Offenbarung 17 steht, dass das Tier bekommt Macht für eine Stunde. Und dann geben die 10 Hörner dem Tier selbst die Macht. Das heißt, es bekommt Weltmacht. Dieses Tier ist die letzte Weltregierung, die kommen wird, auf dem die Hure sitzt. Zukünftige Weltregierung. Und so haben wir hier die Hure Babylon, die globalisierte Religion, auf dem Tier sitzen, an der politischen Weltregierung. Und deswegen haben wir auch hier das gleiche wie in Offenbarung 13, bei dem Bild des Tieres, eine religiös-politische Weltregierung beschrieben, die am Ende Macht bekommen wird auf Erden. Interessant ist jetzt, dass Gott sagt, was wir eben gelesen haben, genau, das System wird nicht auf Dauer halten. Wie in Daniel 2 Eisen und Ton nicht zusammengehalten haben, sondern zerfallen sind, so wird auch das wieder zerfallen. Die 10 Hörner heißt es hier, Vers 16, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sich ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Das heißt, noch bevor das Ende kommt, wird sich das wieder gegeneinander wenden und wird es wieder zerfallen. Also wir werden für eine kurze Zeit eine Weltregierung aufrichten, aber es zerfällt wieder. Und dieser Zerfall ist dann die Vorbereitung auf das, was danach kommt, diese Wiederkunft, dass Gott sein Reich aufrichtet. Also, wir haben in Daniel 2, Eisen und Ton halten nicht. Auf Markus 17, das Tier wird die Hure hassen und fressen und verbrennen. Das heißt, Babylon wird untergehen, aber Gottes Volk wird überleben. Das ist die gute Nachricht. Wir wissen, am Ende kommt nochmal eine schwierige Zeit, aber wenn wir Gott treu bleiben, wird Gottes Volk, auch wenn es Schwierigkeiten hat, den Untergang Babylons überleben. Und dann kommt Jesus, um sein Volk zu befreien. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, und das ist jetzt die Frage, was sollen wir hier heute tun? Was sollen wir daraus lernen für uns? Die andere Stimme sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, aus Babylon, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Gott ruft sein Volk heraus aus dem System, aus den gefallenen Kirchen. Gott weiß, dass das, was dort geschieht in der Christenheit, nicht sein Wille ist. Und er sagt, geht heraus. Und es gibt heute Tausende von Menschen, die tun das. Manche gehen raus, weil sie Kirchensteuern sparen wollen. Manche wollen Geld sparen. Manche gehen raus, weil sie sowieso nicht mehr an Gott glauben. Aber ich denke, Gott ruft seine Kinder auf, aus einem anderen Grund aus der Kirche zu gehen. Aus den gefallenen Kirchen zu gehen. Weil es einen Punkt geben wird, wo ihre Sünden bis an den Himmel reichen. Wo sie nicht mehr das tun, was Gottes Wille ist. Wo sie von Gottes Willen abgefallen sind. Und Gott sagt, vereinigt euch dort, wo mein Wille geschieht. Gott ruft sie auf, Babylon zu verlassen. Warum? Weil er sie liebt. Er möchte mit ihnen die Ewigkeit verbringen. Er möchte, dass sie auch bei ihm sein dürfen. Jesus sagt einmal, als er auf der Erde war, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, aus seinem Stall, aus seiner Gemeinde. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich darf Sie heute Abend einladen, dass Sie der biblischen Prophetie vertrauen. Gottes Wort ist zuverlässig. Was Gott gesagt hat, es hat sich erfüllt. Und was noch kommen wird, wird sich auch noch erfüllen. Deswegen studieren Sie die Prophetie. Es lohnt sich. Jesus sagt, wenn wir ihm gehören, dann werden wir auf seine Stimme hören. Das, was er sagt, ihm folgen. Und das ist immer gut. Bis er kommt in den Wolken des Himmels. Und wir zu ihm in sein Reich gehen dürfen. Und darauf warten wir, dass Jesus wiederkommt. Dass er dem Leid, dem Elend, der Sünde ein Ende macht. Und wir bei ihm in der Ewigkeit sein dürfen. Ich lade Sie ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Großer Gott, wir beten dich an. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir, dass wir dein Wort, die Bibel, haben dürfen. Dass du uns deinem Wort so deutlich sagst, was dein Wille ist. Dass wir erkennen können, dass du für uns alles getan hast, dass du uns geschaffen hast, dass du uns erlöst hast. Dass wir die Prophetie haben dürfen, die uns die ganze Weltgeschichte vorausgesagt hat. Und wir konnten gestern Abend sehen, dass sich alles erfüllt hat, die ganzen Weltreiche. Und dass du Dinge vorausgesagt hast, die wir heute erkennen können, dass sie vor unseren Augen, vor unseren Ohren sich entwickeln. Dass tatsächlich die großen Mächte dieser Welt davon reden, davon sprechen, dass sie eine Weltregierung aufrichten wollen, eine religiös-politische Weltregierung. Was du schon damals vor 2000 Jahren vorausgesagt hast. Herr, hilf, dass wir das, was du in deinem Wort sagst, deutlich erkennen können. Dass wir auch für uns daraus die richtigen Konsequenzen ziehen können. Herr, wir möchten dir folgen. Wir möchten deinen Willen tun. Hilf, dass wir nicht verführt werden von falschen Systemen, sondern dass wir bei dir bleiben. Und dass, wenn du wiederkommst, Herr Jesus, dass wir dann mit dir in dein Reich gehen dürfen. Segne du uns, bleibe du bei uns und hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.